Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Recht herzlich willkommen beim Sporttalk hier in Reutlingen. So. Sporttalk 29 und Sie haben es gesehen, nach Tokio und vor Peking, wie steht's mit den Olympischen und den Paralympischen Spielen? Darüber wollen wir sprechen und wenn ich so in die Runde schaue, dann habe ich ein richtig gutes Gefühl und freue mich sehr auf den Abend. Endlich wieder ein Sporttalk mit Publikum. Das gab es jetzt genau seit einem Jahr nicht. Ich weiß, den Satz hört man gerade überall und immer wieder, aber es ist trotzdem einfach schön, dass wir den Sporttalk wieder mit Publikum machen dürfen und können. Vor allem ja, weil wir im Jubiläumsjahr sind. 25 Jahre Sportregion, eine große Veranstaltung hatten wir schon, eine größere wäre geplant gewesen, aber wir haben sie dann eben digital machen müssen und ich denke, es war trotzdem eine gute Veranstaltung, aber so ist es viel schöner. Und vor allem heute, weil wir ein richtig tolles Podium haben. Zum ersten Mal bei 25 Jahren Sportregion, dass wir in Reutlingen sind. Und dann haben wir extra, würde ich sagen, richtig tolle Gäste heute auf dem Podium und freuen uns sehr. Und wenn ich ins Publikum schaue, sehe ich ja noch mehr, die mit dem Thema Olympia oder mit dem Spitzensport schon zu tun haben. Patrick Weisinger sehe ich, Wasserballer, 279 Länderspiele, Bundestrainer gewesen, 2004 in Athen dabei gewesen. Athen und Olympia, das passt natürlich perfekt. Ja, da kommen Sie gerade reingerannt. Elisabeth Brandau war auch in Tokio mit dabei, Mountainbike gefahren, frisch gebackene deutsche Meisterin im Cyclocross zum 15. Mal. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und den beiden gleich mal einen schönen Applaus. Das hat die Elisabeth jetzt mit Absicht gemacht, das ist so ein richtig schöner. Nein, aber schön, dass du da bist, freut uns sehr. Ich habe den Tom Bloch gesehen, der sitzt ziemlich weit vorne. Ich hoffe, alle können an ihm vorbeischauen. Er war als Fotograf in Tokio mit dabei und hat bestimmt auch ganz tolle Erlebnisse gehabt. Matthias Klump ist da, Triathlet, 10-mal den Ironman gelaufen, also auch schon einiges Sportliches erlebt. Und ich finde, wir haben eine richtig illustre Runde. Viele aus der Politik, aus der regionalen Politik da, viele von den verschiedenen Verbänden und wir haben auch Schüler da aus der 11. Klasse hier vom Johannes-Kepler-Gymnasium. Alle nicken fleißig. Eigentlich schon Feierabend. Jetzt müsst ihr hier nochmal die Schulbank in Anführungsstrichen drücken. Aber das macht ihr heute gerne, denke ich. Und das Schöne an unserem Format ist auch, dass ihr mit einbezogen werden könnt. Also wir haben immer zwischen den einzelnen Talkrunden auch die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellen könnt. Also vielleicht kommt es beim Lehrer auch ganz gut an, wenn der eine oder andere da noch eine schöne Zwischenfrage stellt. Aber fühlt euch frei, ihr könnt auch einfach nur zuhören. Aber wenn es Fragen gibt, gerne einfach strecken. Wir haben auch Mikrofone an den Seiten und können da jeden Moment reagieren. Einen organisatorischen Punkt noch, das mit den Masken haben wir angesprochen. Wer sie auflassen will, gerne. Wer nicht, kann sie abziehen. Und das Parkhaus Pomologie, wer dort geparkt hat, schließt ja normalerweise um 22 Uhr, hat heute aber die ganze Nacht offen. Also können wir ganz entspannt sein und richtig lange talken. Vielen Dank an dieser Stelle an den Herrn Weber von der Stadt Reutlingen, dass das möglich gemacht worden ist. Ich muss jetzt in die Runde gucken. Ja, vielen Dank, Herr Weber. Also, bevor wir ins Programm starten, nochmal herzlich willkommen. Aber es geht ja jetzt nicht um uns und um mich, sondern es geht um unsere Gäste. Und wie gesagt, ich habe tolle Gäste angekündigt und die begrüßen wir jetzt und am besten jeweils immer mit einem großen Applaus. Seit 2003 ist er der Bürgermeister für Verwaltung, Kultur und Soziales der Stadt Reutlingen. Seit 2021 auch der erste Bürgermeister der Stadt. Und mit Sport, werden wir gleich rauskriegen, hat er nicht so viel zu tun. Robert Hahn. Herzlich willkommen. Werden wir noch drüber sprechen. Vielleicht ist es ja mehr, als ich denke. Ehemaliger Leichtathlet, 800-Meter-Spezialist, 1981 Hallen-EM-Gold über 800 Meter gewonnen, 9 deutsche Meistertitel mit der 4x800-Meter-Staffel des VfB Stuttgart, seit 1988 Laufbahnberater, da kommen wir wahrscheinlich noch später drauf, beim OSP Stuttgart. Und hier auf dem Kepler-Gymnasium zur Schule gegangen. Herzlich willkommen, Herbert Wursthorn. Herbert. Also 9 deutsche Meistertitel sind schon viel. 45 deutsche Meistertitel sind dann noch ein bisschen mehr. 3-malige Olympiateilnehmerin. Sie war 2004 auch in Athen mit dabei, 2008 in Peking und 2012 in London. Bronze bei der Hallen-EM 2005 über 3000 Meter gewonnen. Und. Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Hallo, Sabrina.
Darf ich mich hier hinsetzen?
Von der Reihenfolge müsstest du hier jetzt einfach alles rübertragen. Gar kein Problem. Okay. Sie hat an 2 Olympischen Spielen teilgenommen. 2016 in Rio, damals mit Britta Büte, und 2021 bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit Julia Sude. Sie ist eine der besten Beachvolleyballerinnen der Welt. Ich komme gleich dazu, warum wir das auch so auf jeden Fall behaupten dürfen. Hat viele Turniere und Titel gewonnen. In dieser Saison mit Julia Sude Bronze bei den Europameisterschaften in Wien. Deutscher Vizemeistertitel am Timmendorfer Strand. Und ganz frisch am Sonntag einen sehr emotionalen Sieg gefeiert beim World Tour Finale in Sardinien. Ganz großen Applaus für Carla Borger. Auf Sardinien. Ist ja eine große Insel. Sie hat schon an 4 Paralympischen Winterspielen teilgenommen. Turin 2006 mit 16 Jahren damals, dann in Vancouver 2010. Sotschi 2014, da war sie auch Fahnenträgerin. Pyeongchang 2018, ja, hat sie das deutsche Team, wie gesagt, vertreten in Sotschi mit der Fahne und ist mit 13 Paralympischen Medaillen dekoriert und hat, glaube ich, noch lange nicht genug. Andrea Rotfuß. Last but not least, so jung und so erfolgreich, sie ist schon Europameisterin, hat schon 2 bronzene WM-Medaillen und seit diesem Sommer darf sie sich Olympiasiegerin nennen. Aktuell eine der besten deutschen Radsportlerinnen, Franziska Brause. Herzlich willkommen an alle, ihr habt alle einen schönen Sessel. Ich sitze auf dem Klavierstuhl, das hat einen Grund, den wissen nur wir. Carla, fangen wir mal an, ganz frisch quasi aus Sardinien eingeflogen. Das war jetzt wirklich ein sehr emotionaler Moment. Umso mehr freuen wir uns, dass du hier bist. Man hätte ja sagen können, nach so einem Erfolg, ich bleibe jetzt einfach noch 2 Wochen auf Sardinien. Olympia ist heute das Thema, ein Thema, über das du vielleicht gar nicht so gerne reden möchtest, aber am Ende hat Olympia vielleicht was Gutes gehabt. Dort mit 3 Niederlagen quasi in der Vorrunde ausgeschieden. Plötzlich war der Trainer weg, ihr seid da gestanden, habt wahrscheinlich gedacht, was geht denn hier ab, was passiert jetzt? Und man hätte hinschmeißen können in dem Moment, aber das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt den Turnaround geschafft. Ich habe die Titel gerade eben noch aufgezählt, das war ein Spätsommer nach Maß.
Ja, das war natürlich eine sehr intensive Zeit, auch die Vorbereitungen hier auf die Olympischen Spielen sind ja immer sehr hart und na klar, wenn man dann vor Ort nicht seine Leistungen abruft und dann ja entsprechend dann wieder nach Hause reist, der Trainer dann nicht mehr vor Ort ist oder das Team verlassen hat und da waren natürlich die Gedanken auch erstmal, okay, nach so vielen Jahren jetzt auch mit dem Jahr Verschiebung stecken wir den Sand in den Kopf sozusagen im Beachvolleyball, machen Urlaub, lassen es mal sacken und fangen wieder an, hatten wir uns dann glücklicherweise dafür entschieden, dass wir besser sind, als dass wir dort zeigen konnten und dass wir das nochmal in Angriff genommen haben und dass dann quasi erst die Saison für uns begonnen hat mit Europameisterschaft, Deutscher Meisterschaft und World Tour Final eben jetzt am Wochenende. Ja, hat es natürlich sehr glücklich gemacht und jetzt auch quasi verdient, dass wir jetzt in Urlaub gehen können.
Da habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Ihr wart selber überrascht, dass ihr euch dafür qualifiziert hattet, weil da ja mehrere Wertungen oder eingeflossen sind und deswegen war es für euch ein bisschen überraschend, weil ihr gefühlt eben nicht so gut wart in diesem Jahr. Umso größer ist es anzurechnen. Ihr habt gegen die amtierenden Weltmeister gewonnen, gegen die Olympiasieger und die Weltranglisten-Ersten. Also das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Du hast gerade eben gesagt, so ganz klar kommst du noch nicht damit.
Nein, also wir wissen, dass wir ein gutes Team sind, dass wir individuelle Stärken haben, aber wir konnten es irgendwie noch nicht so abrufen und irgendwie hat immer was gefehlt und dann, klar, fängt man auch natürlich auch daran zu zweifeln, gehört man denn dahin oder wenn man es dann immer nicht hochschafft und dann war das einfach, wir haben einfach gespielt, wir haben einfach gesagt, hey, unser Weltverband hatte etwas schwierigere zu verstehende Kriterien ausgeschrieben, wie man sich für dieses Turnier überhaupt qualifizieren kann. Somit haben noch Turniere von 2019 mit reingezählt, wo wir eine gute Saison hatten. Wie auch immer, wir standen da, wussten, wir können auch nichts verlieren. Wir haben jetzt Spaß, Freude an dem, was wir tun und genießen es einfach nochmal, das Beste aus uns rauszuholen. Dass es natürlich dann so gelingt, hätten wir selber nicht erwartet. Und glaube, vielleicht war es auch gerade, wir hatten es ja auch schon besprochen, dass man vielleicht besser nicht so viel denkt, sondern einfach macht und wirklich nur Punkt für Punkt dabei ist. Das war wahrscheinlich dann der ausschlaggebende Faktor, dass es dann so gut war.
Karla auf Wolke 7, Franziska, das kann man bei dir wahrscheinlich auch sagen. Das wahrscheinlich geht bei dir auch gerade alles so im Flug vorbei. Ja, olympisches Gold, du hast die Medaille dabei, gell? Also die kann man es nachher vielleicht auch nochmal zeigen. Ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes, was man auch gerne zeigt. Dann wahrscheinlich ein kleiner Hype gewesen oder ein großer Hype. Und dann fährt man eine Europameisterschaft und wird Europameisterin und hat jetzt aber schon wieder die WM im Kopf. Also wie geht's dir gerade?
Ja, es ist alles noch so ein bisschen Stress. So richtig realisieren oder Zeit zum Realisieren hat man eigentlich gar nicht. Ich denke, das kommt dann so in der Saisonpause, wenn man dann wirklich mal das Rad in die Ecke stellt für ein paar Tage und dann einfach mal sich die Medaillen angucken kann nochmal und nochmal realisieren kann, was das eigentlich für ein krass gutes Jahr für uns war. Mit der Verschiebung, ich meine, keiner wusste, was ist los. Dann hatten wir noch eine Fahrerin krankheitsbedingt verloren quasi für die Spiele und ja, wir sind eigentlich auch hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt mal gucken, was das wird. Hatten wir auch eine verrückte Taktik bisschen, dass das dann alles so funktioniert und dass wir mit Gold nach Hause fliegen. Damit hat vorher auch keiner gerechnet. Und jetzt mit der Europameisterschaft hatten wir natürlich eine ganz andere Rolle wie bei den Spielen. Also wir standen plötzlich im Fokus. Jeder hat gesagt, okay, wer soll gewinnen, wenn nicht die? Und das war auch so ein bisschen eine ungewohnte Rolle für uns, einfach an den Start zu gehen und als Favorit ins Rennen gehen zu müssen quasi. Aber wir sind eigentlich ganz gut umgegangen mit der Situation und jetzt mal schauen, was die WM noch bringt.
Über deine Erlebnisse in Tokio werden wir dann nachher natürlich noch ausführlich sprechen. Du hast auch einen Bezug hier nach Reutlingen, ne? Also Radfahren hat, glaube ich, hier in der Region angefangen und zur Schule bist du nicht hier gegangen, aber auch in Reutlingen.
Genau, ja, also ich komme ja aus dem Nachbarort quasi, aus Ehningen. Da wohne ich, seit ich 5 bin. Und meine Schule ist, also meine ehemalige Schule ist in Reutlingen. Ich war auf dem IKG und nicht hier. Und genau, Radfahren habe ich in Betzingen angefangen, ist ja ein Stadtteil von Reutlingen. Da hat das alles angefangen. Mittlerweile fahre ich nicht mehr hier, also nicht mehr hier für den Verein, aber natürlich immer noch in der Gegend hier. Das ist auch echt schön, dann jetzt hier zu sein.
Ja, das Gleiche, so geht es wahrscheinlich auch Herbert Wurston so, oder? Hier auf der Schule gewesen, hier Abitur gemacht.
In der Tat.
Das ist auch was Besonderes,
in der
oder?
Tat, ja. Ja, das altehrwürdige Kevi und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto hier durch die Gegend fahre oder häufiger mit dem Fahrrad und den Buckel hochfahre, dann klar, denkt man an die Zeit von damals zurück. Und das Käppi, diese Schule, die ist schon ein Stück Heimat für mich. Da sind einfach auch so Weichen in meinem Leben gestellt worden. Und das wäre ohne Käppi und ohne die Kümmerer in der damaligen Zeit, die es gab an der Schule, und ohne einen Schulkameraden, der Nebensitzer bei mir war, der mich dann irgendwann in den Verein hier gelotst hat, in die Leichtathletik. Da war ich schon fast weg von der Leichtathletik, weil bei mir auf dem Dorf in Würtingen auf der Schwäbischen Alb hat der Übungsleiter aus privaten Gründen aufgehört. Und ich war so 14 Jahre alt und naja, dann alle möglichen Gedanken, vielleicht wäre ich auch Bauwagen-Fan geworden oder sonst was, ja. Ja, und dann war die Schule das Käppi ganz wichtig und das ist einfach auch ein Lob an das Käppi, jetzt was ich ausspreche, kommt viel zu spät vielleicht, ja. Vielleicht findet man auch heute noch Substanz dazu in der Schule vor, aber die Schule hat einfach Sport geatmet und Sport gelebt und man hat es wertgeschätzt, so wie man andere Könner in der Schule auch wertgeschätzt hat. Ich war kein Könner in den anderen Fächern, ja. Habe mein solides Abi gemacht, aber der Sport war wertig hier, Jugend trainiert war ganz wichtig. Es hat Kümmerer gegeben, die mit Schule und Verein verbandelt waren. Und der Kuno Jörke, der damals Sportlehrer war, der mich da eigentlich über Jugend trainiert wieder an die Leichtathletik angebracht hat, der leider viel zu früh verstorben ist. Und das ganze Klima hier, das hat aus dem kleinen Buben von der Alp dann doch einen respektabel ordentlichen Leichtathleten gemacht.
Also ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Aus der 11. Klasse ein bisschen habt ihr ja noch Zeit hier auf der Schule zu sein. Genießt die Zeit und man sieht ja, man kann auf jeden Fall auch viel dann aus der Schule mitnehmen ins Leben hinein. Sabrina, jetzt hat der Herbert gesagt, er ist hier den Buckel immer hochgefahren. Buckel, verstehst du?
Buckel, ja, das sagt man im Siegerland auch.
Okay. Buckel bleibt Buckel.
Ja, Buckel ist Buckel, genau.
Weil du hast ja eigentlich deine Wurzeln nicht hier eben in der Region, aber mittlerweile schon. Du bist ja auch sehr heimisch geworden.
Ja, seit 2015 bin ich jetzt hier in der Region. Am Anfang war es schon ein bisschen schwierig für mich. Also ich bin ja direkt aufgefallen mit meinem Sprachjargon, aber mittlerweile sage ich auch Hawa und Hayon. Jetzt habe ich gelernt, ist Babbela heißt ist alle. Ne?
Ja.
Das habe ich jetzt erst durch meine kleine Tochter gelernt. Also jetzt mit der lerne ich dann auch ein bisschen Schwäbisch und ich hoffe, die lernen aber irgendwie Hochdeutsch oder was auch immer. Also, nein, aber ich fühle mich echt richtig wohl in der Region und so. Eigentlich haben die Siegerländer und die Schwaben auch so die gleichen Werte. Die haben das Geld nämlich nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten.
Ja, perfekt.
Ich frage mich immer, warum in Metzing Outlet ist, aber
das ist so. Das ist für die Externen. Ne? Ja. Ja, Sabrina, du hast gerade angesprochen mit Babbela und dein Kind, du bist
ist
Mama.
Babbela
ist. Ja, ist Babbela.
Na, warum eigentlich ist Babbela
voll da? Ist halt leer.
Ne? Ist halt, weil wir sagen, Babbeln ist Babbeln, ne? Kennt ihr das auch?
Ja, genau. Ja. Das kennen wir schon auch, ja. Labern. Aber du hast es gesagt, du bist Mama geworden, aber dem Sport nach wie vor treu. Du, ihr seid jetzt alle zusammen ein bisschen im Urlaub gewesen zum Entspannen, aber am Sonntag warst du dann doch wieder aktiv und bist in Heilbronn die 10 Kilometer unter 36 Minuten gelaufen. Respekt dafür schon mal.
Danke.
Und Applaus.
Ja, ist okay.
Ist okay.
Ja, komm.
Ja.
Nein, aber ist dir wichtig, oder?
Also ich habe, also wenn ich jetzt hier in der Runde sitze, dann sage ich so, eigentlich würde ich lieber da am Rand sitzen, weil das sind wirklich hier noch Sportlerinnen und wenn man da dann hört, so wie die dann noch so leben und das miterleben und dann hat man noch eine WM vor sich, also dann haben die heute schon viel mehr trainiert als ich. Ich habe heute nämlich gar nichts trainiert, also ist nicht schwer. Und ich mache dann nach so einem Wettkampf halt mal 2 Tage Ruhe. Bin auch irgendwie froh, dass ich jetzt so ein Leben habe, aber auf der anderen Seite vermisst man auch immer wieder. Also das war schon ein richtig geiles Leben, also Sport zu machen und wirklich nur dafür zu leben. Und wenn man dann auch, wie gesagt, eine Sportregion hat, die das auch unterstützt, dann ist das das schönste Leben. Es ist zwar hart, aber es gibt auch viel zurück, der Sport. Und mich führt halt immer wieder auch zurück zu den Wurzeln. Und am Wochenende war mir auch egal, ob ich Zweiter war oder wie auch immer. Aber es ist einfach schön, unter diesen Menschen zu sein, die irgendwo ein Ziel vor Augen haben und nicht nur dumm rum vor der Klotze sitzen. Und ich denke mal auch, man muss auch weiterhin Vorbild dann auch wieder für seine Kinder sein. Und auch meine Mama, die ist früher gelaufen, dann auch noch mit 40 und über 40. Und ich habe das als Kind auch mitbekommen und hoffe, dass ich meiner Tochter dann auch ein gutes Vorbild bin und denk mal, deswegen will ich da doch so weiterleben und tragen, ja.
Sabrina, dann hast du uns richtig viele Stichworte schon für die nächsten Talkrunden gegeben, aber jetzt geht die Fragerunde an den Herrn Hahn. Herrn, wir beide haben einiges gemeinsam, wir sind heute voll die Außenseiter. Wir kommen beide aus Pforzheim, also aus dem Badischen und ja, so sportlich erfolgreich sind wir halt leider auch nicht. Oder haben Sie da was verheimlicht?
Nein, ich habe nichts verheimlicht. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass man nicht immer das, was man gern macht, auch wirklich gut macht. Also ich war engagierter Hobbyfußballer, habe es immerhin als zum wirklich guten Bezirksliga-Kicker gebracht, aber dann war halt irgendwann auch Ende des Talents erreicht. Aber ich kann das unterstreichen, was gerade gesagt wurde, ist, der Sport, wenn man intensiv betreibt, und das haben wir mit 3-mal Training und 1-mal Wettkampf in der Woche schon auch gemacht, gibt da wahnsinnig viel zurück, jetzt in dem Fall im Mannschaftssport, dann auch gemeinsam mit anderen, sowohl im Training als auch im Wettkampf, als auch dann nach dem Wettkampf. Teilweise war das dann auch die beste Halbzeit, die wir gespielt haben. Aber das ist dann schon was einen auch beheimatet und was einem dann auch viel für den weiteren Lebensweg mitgibt, dann auch an Dingen, die man dort lernt und erlebt. Mhm. Thema, und wenn ich es nur sagen darf, und auch über sich selber lernt natürlich, ja, im Wettkampf.
Das stimmt. Thema ist ja heute, sind ja heute die Olympischen und die Paralympischen Spiele. Sie als erster Bürgermeister haben ja viele Termine. Die Sendezeiten waren jetzt auch nicht so ganz optimal. Sind Sie trotzdem einer, der gerade bei solchen Ereignissen dann auch vorm Fernsehgerät oder mittlerweile mobilen Endgerät vielleicht sitzt und sich das eine oder andere anschaut?
Ich habe ja gerade gelernt, man soll nicht so viel vom Fernseher
sitzen,
weil man da verblödet. Nee, es war relativ wenig, am Anfang gar nicht. Und als ich dann so ein bisschen geguckt habe, ist dann mit dem Gucken dann doch der Hunger auch gestiegen. Und den Radbahnvierer, den habe ich natürlich gesehen.
Das Wichtigste.
Ja, ja. Nee, also es war dann schon toll. Also das Bogenschießen, dann Schwimmen war mit dabei, sowohl im Becken als auch dann im Freien. Diesen Alleingang über wie viel? 10 Kilometer waren es?
10 sind es, ja.
Ja, das war dann schon beeindruckend. Und in der Leichtathletik noch das ein oder andere gesehen. Aber gemessen an einem richtig intensiv guckenden Sportjunkie war ich dann natürlich weit weg. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Olympiade natürlich verschoben worden ist.
Die Sendezeiten waren
dann entsprechend und sie ist weit weg. Ich glaube, es ist einfach nochmal anders, wenn eine WM oder eine Olympiade dann irgendwo in Europa stattfindet, ein bisschen näher, ein bisschen präsenter ist, dass dann auch einfach die Neigung, den Fernseher einzuschalten, nochmal größer ist.
Und als ehemaliger Fußball braucht man bei den Olympischen Spielen nicht gucken. Hat teilweise auch vom Beachvolleyball die Sendezeit weggenommen. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Andrea, draußen ist es ein bisschen kühler geworden. Da schlägt dein Herz auf einmal schneller. Es riecht so ein bisschen nach Schnee. In den Alpen ist die Schneefallgrenze deutlich gesunken. Aber du warst auch schon auf Schnee aktiv, oder?
Ja, genau. Also seit Mitte, Ende August bin ich tatsächlich schon wieder am Skifahren. Wo alle dann noch an Sommerurlaub und Sommerferien denken, geht's bei mir dann schon wieder der Blick Richtung Winter und tatsächlich dann auf Schnee. Und da werden dann die ersten Spuren in Schnee gezaubert und geschaut, dass man mit der Vorbereitung dann eben bis zu den ersten Wettkämpfen auch schon mal ein gutes Pflaster legt, weil die fangen dann doch auch schon Ende November an. Und das reicht dann halt nicht, wenn man Anfang November das erste Mal auf die Ski steigt, wann man dann halt auch mal den Schnee tatsächlich bei uns riecht.
Wie wichtig ist es, den auch wirklich so früh zu spüren? Und was ist das dann wirklich dann auch für einen Unterschied, wenn man den ganzen Sommer über dann viel an Kraft, Ausdauer trainiert hat, dann wieder auf dem Schnee zu stehen?
Also ja, ist eben genauso, dieses ganze Grundlagen- und Basistraining braucht man natürlich einen Schnee nicht. Deswegen bin ich ja hier auch in der Heimat und am Olympiastützpunkt in Stuttgart ganz gut aufgehoben. Da bekomme ich einfach die optimale Betreuung wirklich, um die Grundarbeit da schon mal zu legen. Und wenn es dann eben auf Schnee geht, dann heißt natürlich wieder, sich die Technik, die man eben drauf hat, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Dieses Feingefühl, was es eben auch bedarf, um da dann wirklich die schnellste Linie runterzufinden, wieder zu bekommen. Also Feingefühl für die verschiedenen Schneearten, für das, wie der Lauf gesetzt ist. Also da ist man beim Skifahren, glaube ich, wirklich so auf das Äußere angewiesen, wie in fast keiner anderen Sportart. Man muss sich da dann einfach auf diese Gegebenheiten auch am besten einzustellen. Das gehört irgendwo auch dazu, zu diesem Trainings- und Lernprozess. Und das bekommt man einfach nur durch viele Fahrten auch hin, dass man da einfach dieses Gefühl entwickelt und dann zum Schluss auch als Sieger unten stehen kann.
Du bist aktuell in der guten Situation, dass du es als Profisportlerin betreiben kannst. Also du bist beim Zoll angestellt, aber eben als Profisportlerin. Stichwort Zoll, wenn die Carla jetzt von Sardinien zurückfliegt mit ihrer Medaille im Gepäck, könnte es da passieren, dass sie dann von dir...
Leider nein. Diesen Moment würde ich mir natürlich nicht nehmen lassen.
Aber du hast ja selber eine in der Hosentasche.
Ja, genau, die habe ich
auch. Komm, zeig sie mal. Ja. Die Goldmedaille von Sochi.
Von Sochi, genau. Genau. Ja, habe ich auch eine dabei. Das
ist doch einfach schön, oder? Zwei Goldmedaillen heute schon allein hier vorne. Franzi, bei deines, glaube ich, irgendwo.
Meine ist in der Handtasche. Aber wir haben vorhin schon verglichen, ihre ist größer als meine.
Ja. Wir haben gesagt, das lag wohl an Russland, am Gastgeber.
Ja, genau. Ich glaube, die Russen wollten sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und haben dann
gedacht, haben
jetzt machen sie da
Medaillen.
Jetzt einfach mal was richtig Großes, haben sie da mal dann hingezaubert.
Aber damit steigen wir direkt ein in die Olympischen und die Paralympischen Spiele und deren Faszination. Ich habe es eben gesagt, mit 16 warst du bei den ersten Paralympischen Spielen. Da bist du wahrscheinlich hingeflogen und da war das alles groß, neu, riesengroße Augen. Und was war das für ein Erlebnis?
Ja, das auf jeden Fall. Also so an sich jetzt im Nachgang muss ich sagen, es waren auch immer noch irgendwie so ein bisschen die eindrücklichsten Spiele, wahrscheinlich dieses Ganze zum ersten Mal erlebt zu haben, diese Menschen, die da unten stehen, einem zujubeln und diese ganze Faszination dann wirklich auch live mitzuerleben und als Sportlerin, das war natürlich Wahnsinn. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, also ich glaube, ich habe da schon einiges mitgenommen, was geht, also
Und bin dann tatsächlich so, hab dann als erstes Rennen den Super-G gehabt, war da dann auch nicht ganz so zufrieden. Dann kam der Riesenslalom, dann ging es irgendwie hin und her um eine Disqualifikation. Ja, da konnte ich mich dann zum Glück auf das Team verlassen. Die haben das dann gemanagt, haben einfach gesagt, ja, du gehst und konzentrierst dich. Denk nicht drüber nach.
Jetzt sind wir wieder
bei dem nicht denken, einfach machen. Und eben war dann zum Glück alles überhaupt kein Problem. Das Blöde war dann, als ich unten im Ziel ankommen bin, hat es mich erstmal noch als Erste anzeigt, weil da dann irgendwelche Probleme mit der Zeitnahme noch waren. Also total irre aus heutiger Sicht. Und hab das aber dann eigentlich auch, das sehe ich heute so, damals fand ich es eigentlich voll normal, eigentlich echt cool und locker wegsteckt alles, was mir da passiert ist. Und hab mich dann wirklich über diese Silbermedaille wahnsinnig gefreut und das war so, für mich selber ist mir da einfach auch so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich wollte unbedingt auch mit was in den Händen heimkommen. Und heute sage ich eigentlich auch so, als Wahnsinn, die ersten Spiele und du schaffst da wirklich, trotz dieser vielen neuen Eindrücke und allem, was da wirklich war, so dich auf dich selber zu fokussieren und dein Ding zu machen, Hut ab. Also da habe ich, muss ich sagen, ja, heute mit fast 32 Jahren richtig Respekt vor meinem 16-jährigen Ich.
Wahnsinn. Das klingt gut. Man hat ja schon oft gehört, dass die ersten Spiele immer was Besonderes sind, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss und dass man sich dann auch vielleicht auf die zweiten Zweifel besser drauf einstellen kann. Aber das weiß man ja davor gar nicht, ob es nochmal die zweite Chance gibt. Das war wahrscheinlich dein Motto. Jetzt sind es die ersten Spiele, da bin ich und dann will ich auch gleich mal Vollgas geben. Oder war es vielleicht diesmal auch ein bisschen anders, weil Tokio dann doch so speziell war und man vielleicht doch nicht so abgelenkt worden ist? In Anführungsstrichen war es nur ein Wettkampf, ein sehr spezieller?
Ja, wir hatten da so ein bisschen Glück im Unglück, würde ich sagen. Wir waren ja nicht mal in Tokio selber, wir waren ja noch 200 Kilometer weg von Tokio.
Also gleich um die Ecke.
Genau, wo ganz anders. Von der Großstadt und dem Olympischen Dorf haben wir erstmal gar nichts mitbekommen. Wir saßen da in unserem... Ja, es war so ein Hotel, aber so, wir hatten unsere Apartments, aber wir haben da die anderen Radsportler getroffen, die wir bei jedem Weltcup, bei jeder WM sehen. So, ja, so ein bisschen.
Langweilig?
Nein, langweilig nicht, aber so wie Familie halt. Also man kennt sich halt, man grüßt die anderen. So, das Highlight war dann die Pins mit denen zu tauschen. Oh, was Neues. Das haben wir sonst nicht. Ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen unser Glück, weil wir echt ein bisschen drangehen konnten an die Sache und so, okay, das ist ein Wettkampf. Klar, ein super wichtiger Wettkampf und das Gefühl, dort auf die Bahn zu kommen und dann da überall diese Ringe zu sehen. Und das war schon was Besonderes, aber es war in dem ersten Moment nicht so viel anders wie ein anderer Wettkampf von uns, weil eben dieses ganze Drumherum eben erstmal nicht da war bei uns. Als wir dann eine Nacht nach unserem Golderfolg im Olympischen Dorf schlafen konnten, haben wir gesagt, okay, vielleicht war es ganz gut, dass wir außerhalb waren, da konnten wir uns auf den Wettkampf konzentrieren. Wir haben da die Basketballer getroffen, okay, die an dem Tag rausgeflogen sind. Wir haben super. Da auf jeden Fall gut Stimmung gemacht. Also genau, von dem her freue ich mich auf die nächsten Spiele in Paris, hoffentlich ein bisschen normaler. Dann nehmen wir den
ganzen. Das ist dann wirklich gleich um dir, ist ja dann fast genau. Der gleiche Abstand kilometermäßig.
Da nehmen wir dann alles mit, hoffentlich mit Olympischen Dorf und andere Athleten kennenlernen und allem drum und dran.
Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin so voll der emotionale Sportgucker und ich gehe da immer mit. Und das Schlimmste für mich, also positiv gesehen, ist dann, wenn die Hymne kommt. Wie war es dann für dich, wenn es dann Gold gibt für deutsche Sportler? Da bin ich total angegriffen. Aber wenn man dann selber da oben steht, dann denke ich mir, was nimmt man in dem Moment wahr?
Ja, nicht so viel. Also
habe ich da mehr wahrgenommen in dem Moment?
Wahrscheinlich. Ich habe auch jetzt im Nachhinein Bilder gesehen. Meine drei Teamkolleginnen sind komplett am Heulen und ich stehe einfach nur da und gucke in die Leere. Ich glaube, ich war noch irgendwo anders. Ich war noch auf der Bahn im Wettkampf oder so. Ich habe da nicht so viel mitbekommen irgendwie. Ja, aber also die Bilder sind auf jeden Fall witzig, wenn man sie so anguckt und dann drüber nachdenkt, dass man dort selber war und das irgendwie nicht mehr ganz so im Kopf hat.
Carla, du hast einen sehr guten Vergleich. Zwei Olympische Spiele, das eine Rio. Ich meine, Beachvolleyball und Rio, das passt wie die Faust aufs Auge. Jetzt Tokio dann doch sehr speziell. Ich meine, ihr lebt ja schon auch von den Emotionen, von den Zuschauern. Wenn man die beiden Spiele miteinander vergleicht, wie groß sind die Unterschiede denn gewesen? Jetzt unabhängig von eurem sportlichen Erfolg oder eben Nicht-Erfolg.
Es war ein Wahnsinnsunterschied. Und eigentlich kann man das schon fast gar nicht vergleichen, weil wir haben in der Copacabana in Rio damals gespielt. Ich weiß gar nicht wie viel, 10.000, also dieses Stadion war durchgehend voll und wir hatten es ja wirklich, unser letztes Spiel war auch gegen Brasilien, wo wir eingelaufen sind und ich meine Partnerin gar nicht verstanden habe, also auch während des Spiels musste ich meine Pässe schreien und teilweise habe ich nur an ihrem Anlauf gesehen, was sie für einen Pass gerne hätte, weil es einfach so laut war, plus dieses, was noch dazu kommt, was in Brasilien recht normal ist, für uns Europäer wahrscheinlich nicht, dass man eben ausgebuht wird, wir kannten das schon von anderen Turnieren, was man im ersten Moment, wenn man es vielleicht noch nicht kennt, sehr unfair findet. Wenn man schon ein paar Turniere dort hatte vor Ort, dann kann man das auch anders aufnehmen und die Leute machen das, um sich zu unterstützen, also das eigene Land, aber es ist jetzt nicht persönlich gegen einen und dann kann man das schon eher so ein bisschen belächeln und dann natürlich das komplette Gegenteil. Wir laufen in ein super schönes Stadion in Tokio ein, das wirklich super schick war und einfach echt toll, man sich einfach so gefreut hätte und wird halt dann hinten aus den Katakomben rausgelassen und hi, war einfach leer. Es war einfach sterbend leer. Also es war kein schönes Gefühl. Man drückt das ja weg, weil wir bewusst oder sind ja da schon hingefahren und wussten, es werden keine Zuschauer sein. Und es war auch klar und war auch vernünftig. Nichtsdestotrotz, es ist kein schönes Gefühl. Also es war sehr, es lebt, wie du sagst, eben, es lebt ja von der Musik. Unsere Europameisterschaft dann direkt im Anschluss 14 Tage war mit 5.000 Zuschauern mit Musik und wir hatten wirklich Tränen in den Augen nach jedem Spiel, weil es einfach so schön war und wir einfach glücklich darüber sind, dass es halbwegs wieder normal ist. Mhm. Und Tokio, das Dorf war nett, dass man eben viele Menschen getroffen hat, aber selber im Stadion, das war echt kein schönes Gefühl.
Sabrina, wie waren deine Erfahrungen? Ich glaube, 2016 wäre auch noch eine Option gewesen, aber dann kam eine Verletzung dazwischen. Die Spiele davor waren wahrscheinlich auch alle für sich jeweils ein bisschen anders und unterschiedlich, oder?
Also meine schönsten waren Peking, muss ich sagen, und das steht euch ja bevor, womöglich. Also da kann ich schon sagen, das war alles schön organisiert, alles schön fertig, alles professionell und Wetter war auch nicht so schlimm und da hatte ich auch meinen größten Erfolg, also für mich.
Ja.
Von Medaillen konnte ich mein Leben lang träumen. Also es waren immer nur leider Deutsche, aber egal. Und Athen am Anfang, da war man froh, dass man endlich zu den Olympischen Spielen gekommen ist und war total euphorisch. Und da muss ich dann noch sagen, ich war erstmal enttäuscht, weil das war gar nicht fertig, das Olympische Dorf teilweise. Aber es ist ja so typisch Griechenland. Und sportlich gesehen war ich dann aber 2012 in London auch nicht so richtig gut. Und da nimmt man auch das Ganze auch nicht so schön wahr. Aber was ich jetzt auch immer gedacht habe, wo ich das jetzt hier verfolgt habe, also die Olympischen Spiele ohne Zuschauer, da tat mir schon leid. Mhm. Auch wenn du letztes Jahr schon wolltest dich qualifizieren, konntest nicht, dann musst du nochmal ein Jahr draufpacken. Der eine hat Glück, ist dann ein Jahr später in seiner Topform, der andere hat es schon hinter sich gelassen. Also riesigen Respekt an die Sportler und dass man dann trotzdem so durchzieht, aber ohne Zuschauer ist schon, also ich habe jetzt auch am Wochenende wieder gemerkt, wie dann doch noch der letzte Pfiff oder der letzte Peitsch von Zuschauern kommt und dann trotzdem Höchstleistung zu bringen, ist mega und ich wünsche euch nur, dass alles wieder ganz, ganz normal wird und schnell, aber das ist ja auf einem guten Weg dahin, ne? Und ich dachte, das würde nicht gefeiert, ne? Da kommt es raus.
Ja, also ja, das war jetzt gab dann doch off the records.
Ja. Ja, ein bisschen Glück hatten wir also tatsächlich auch, dass wir außerhalb waren, weil bei uns waren, ich glaube, knapp 1.000 Zuschauer zugelassen in der Halle. Die wurden nicht ausgeschöpft, auf keine Fälle, aber wir hatten wenigstens vereinzelt Leute da und die haben dann Mikros in die Richtung von den Zuschauern ausgerichtet, als wenn dann jemand mal geklatscht hat, dass es dann auch umso lauter klang.
Ja, immerhin.
Aber ich muss sagen, ich habe ja tausende Berater in meinem Leben schon gehabt und einen hatte ich dann, als ich meine Karriere beenden wollte, 2018 nach den Europameisterschaften, die ich dann auch nicht geschafft habe, weil so ein Mädchen von der Alpe halt schneller als ich war, ne? Aber ist ja auch gut so. Also die Jugend war dann halt auch fixer unterwegs, das hat alles so sein sollen und dann wollte ich die Sache auch beenden. Dann hatte ich noch einen Berater, der sagte, komm, renn da noch mal ein Jahr Marathon in Berlin, qualifizierst du dich für Tokio. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte das gemacht, dann hätte ich noch kein Kind, ich wäre nicht bei Let's Dance gewesen und Tokio wäre auch noch mal verschoben. geworden und dann wäre man noch älter Mama gewesen. Also alles hat im Leben auch seinen Gutes, Sinn.
Absolut. Ja. Herbert, ein gutes Stichwort. Die Olympiade sind ja eigentlich die 4 Jahre zwischen den Olympischen Spielen und die sind ja dann wirklich so ein bisschen durchgetaktet von der Planung, also auf dieses Ziel eben hin. Und für viele Sportler ist es eben der Moment. Und wie es gerade Sabrina auch angesprochen hat, sind ja manche Lebensplanungen wirklich auf diese 4 Jahre ausgerichtet. Mhm. Und dann sind es jetzt plötzlich aus 4 Jahren eben 5 Jahre geworden und es ist ja plötzlich eine ganz neue und spezielle Situation. Ich weiß nicht, bei der Franziska ist es vielleicht ein Vorteil gewesen. Bei der Carla war es eine sehr schwierige Situation, weil 2019, hat sie ja eben gesagt, eine sehr gute Saison gespielt worden ist. Wie ist sie da dann auch ein bisschen die Beratung mit den Sportlern aus in dieser Zeit? War bestimmt keine einfache Zeit, weil ja auch die Sportler teilweise gar nicht verfügbar waren, weil sie gar nicht trainieren durften, in der Anfangszeit zumindest.
Ja, um gleich auf das letzte Thema einzugehen. Also wir im Spitzensport und damit ihr alle, wir hatten schon ein riesen Glück, dass wir irgendwie gefühlt unter dem Radar von vielen Verordnungen dahin gesegelt sind. Also außer im April mal 14 Tage, wo mal einfach irgendwie nicht klar war, wie geht's jetzt mit Training, Halle auf, zu, Kraftraum auf, zu, wie bringen wir unsere Dienstleistung an die Jungs und Mädels. Außer diesen 14 Tagen im April 2020 konnten unsere Top-Athletinnen und Top-Athleten vom Nachwuchskader bis zum Olympiakader eigentlich trainieren. Immer natürlich unter diesen erschwerten Bedingungen. Deswegen auch von meiner Seite ganz großer Respekt, wie es das ganz viele durchgezogen haben, wie sie sich nicht unterkriegen ließen. Und wir haben unseren Teil versucht, einfach gut beizutragen. Und das ist gut gelungen.
Denn, Herbert, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das Problem war ja dann nicht, dass man nicht trainieren oder dass man dann wieder trainieren konnte, war ja gut, aber man wusste nicht, Carla, wir hatten es damals im April, warst du bei uns bei Mach mit, bleib fit fürs Kultusministerium, haben wir versucht, Schüler ein bisschen in Bewegung zu bringen, aber da hast du auch gesagt, naja gut, ich kann schon ein bisschen was machen, aber für was? Also man wusste nicht, wann geht's wieder los, wann kommen die nächsten Wettkämpfe, das ist doch wahrscheinlich das Schwierige gewesen für den Kopf.
Ja, dann, das war natürlich schon das Thema, das uns wirklich schwer beschäftigt hat, auch am OSP und viele Trainer und andere Verantwortliche im Sport eigentlich auch. Wie viele Menschen, junge Sportlerinnen und Sportler gehen uns jetzt verloren auf der Strecke eventuell? Wer schafft es nicht mehr, dieses eine Jahr irgendwie durchzucatchen, ja? Und da durch diesen Flaschenhals durchzugehen? Und am Ende des Tages muss man jetzt eigentlich wirklich sagen, wir haben eigentlich auf dieser Strecke wenigstens wir für unseren Einzugsbereich hier Württemberg, OSP Stuttgart, wir haben eigentlich nicht wirklich jemanden verloren. Man hat dann natürlich schnell geguckt, Notfallprogramme. Jetzt hat jemand seine kompletten Urlaubssemester verballert für diese Spiele 2020 und jetzt wird verschoben und dann, klar, landen sie dann auch beim Laufbahnberater und wie geht das? Und kannst du mit der Uni und wie läuft das jetzt alles? Und da muss man dann wirklich auch sagen, so ein Laufbahnberater ist ja mein Kollege Sascha und ich, wir sind ja zahnlose Tiger, wenn man nicht ein Netzwerk hat, die mithelfen. Und da haben wirklich alle Menschen, die Unis, die zentralen Verwaltungen, Betriebe, Partnerbetriebe, haben eigentlich mitgezogen und haben gesagt, kein Problem, das kriegen wir gebacken, das kriegen wir gelöst, wir helfen, dann hängen wir halt nochmal 1-2 Semester dran. Und so haben wir viele Sportler dann durch schnelle, konkrete Maßnahmen am Anfang einfach so ein bisschen über dieses Loch weggebracht. Und dann war irgendwann klar, die Spiele werden nicht ausfallen, sondern man verschiebt sie jetzt und es gibt einen Horizont und es gibt ein Ziel wieder. Und das hat mehr und mehr Fahrt aufgenommen. Es war, ich glaube, für euch Sportlerinnen und Sportler war es eine schwierigere Zeit wie für uns, weil wir natürlich klar versucht haben, Aktionen zu machen, zu unterstützen. Und ihr musstet das persönlich tragen. Und mit Franzi hatte ich in der Zeit wegen Laufbahnberaterischen, wegen duale Karrieresachen eigentlich viel Kontakt. Und wir haben uns eigentlich ausgetauscht und stehen eigentlich immer in gutem Bezug zueinander. Und ja, Franzi, das hat mich dann einfach beeindruckt, wie sie das weggesteckt hat. Sie hat einfach gesagt, also pass auf, dass ich bin jung, ich stehe am Anfang meiner Karriere, das wird kommen, wie es kommt. Wenn es jetzt irgendwie überhaupt nicht klappt und das Ding ausfällt, dann gibt's die Spiele 4 Jahre später. Da bin ich, wenn ich gesund bin, auch da kann ich dabei sein. Und ich bastle jetzt eben noch mal an meinen anderen privaten Bildungsgeschichten mal so ein bisschen rum. Aber das wirft mich nicht um. Da finde ich einen Weg. Und ach ja, ich gehe das jetzt an. Also du bist eigentlich immer ganz entspannt geblieben, relativ tiefenentspannt geblieben. Und das war, glaube ich, so ein klein bisschen Teil des Geheimrezepts, warum ihr die Performance jetzt hattet. Ihr habt euch nicht vom Weg eigentlich abbringen lassen, speziell du nicht, für die anderen kann ich es nicht sagen, aber du, glaube ich, nicht. Du bist in dir selber geruht. Franzi blieb Franzi.
Das war ein ganz gutes Stichwort. Also ruhig bleiben, die Nerven nicht verlieren, ein bisschen locker das angehen. Also wir haben heute ganz schön viele Erfolgsrezepte schon ein bisschen mitgekriegt. Und der Herbert hat jetzt gerade ein bisschen von seiner Tätigkeit gesagt, also Laufbahnberater. Wenn man Laufbahnberater und Leichtathletik hört, denkt man vielleicht, da geht es um die Bahn rund um den Rasen drumherum.
Also rot, rot, blau,
rot, schwarz. Blau, grün, am besten mit weißen Linien dazwischen. Das ist es nicht. Herr Hahn, wenn man jetzt so von draußen betrachtet, auf die Spiele schaut und es eben mitkriegt, keine Zuschauer, keine Stimmung, versteht man aber trotzdem, dass es für Sportler extrem wichtig ist, dass so Olympische Spiele dann auch wirklich auch in dieser schwierigen Zeit stattgefunden haben? Oder sagen Sie sehr kritisch, da hätte man es halt ganz absagen müssen?
Nee, unbedingt durchführen, weil lieber ohne Zuschauer als gar keinen Wettkampf. Also ich glaube, der Sportler insgesamt, der trainiert ja, damit er sich anschließend im Wettkampf messen kann. Mhm. Das ist ja der Reiz des Ganzen, dass man dann, egal welche Sportart man betreibt, dann rausgeht und sagt, heute gucke ich, was geht und am besten als erster durchs Ziel. Also wir haben bei uns im Fußball immer gesagt, heute keine Gefangenen, wenn wir rausgegangen sind. Dann haben wir versucht, jedes Spiel zu gewinnen. Und so ist das natürlich auch, wenn man Ski fährt, da will man die beste Zeit haben. Wenn man Beachvolleyball spielt, will man seinen Gegner auch niederringen. Und wenn man auf der Bahn steht mit dem Fahrrad, will man da auch gerade zumindest diesen Reifen, diesen aufpumpt, dann vom Gegner ins Ziel bringen. Das ist, dafür trainiert man, dafür lebt man dann auch und dafür schindet man sich dann auch im Training zur Not bis aufs Blut, damit man dann im Wettkampf die Nase vorn hat. Und ich glaube, das wäre die größte Enttäuschung gewesen, zu den Sportlern zu sagen, jetzt lassen wir es bleiben, in 3 Jahren gibt es ja dann woanders wieder Olympiade. Also wäre sicher falsch gewesen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es dann ja Leute gibt, die in 3 Jahren wahrscheinlich auch von ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit halt auch ausgefallen wären. Also gerade wenn es um Schnelligkeit geht, wenn es um Kraft geht, ist ja auch ein bestimmtes Alter dringend notwendig, um dann die Leistung abrufen zu können. Und von daher wäre das ewig schade gewesen, dann praktisch eine ganze Athletengeneration dann von solchen Spielen auch ein Stück weit auszuschließen. Wäre dann 8 Jahre zwischen 2 Olympiaden gewesen. Also von daher durchführen auf alle Fälle. Natürlich ohne Publikum ist natürlich auch ein Stück weit langweilig, weil wir haben es gerade schon gehört und das kann ich auch nur unterstreichen. Je mehr Publikum und je emotionaler es draußen zugeht, umso besser ist es. Also das ist dann was, das gibt natürlich auch nochmal in den Wettkampf richtig Feuer rein kann manchmal helfen, manchmal aber auch ein bisschen schwierig sein, weil es ja die eigene Emotion fordert. Und aber das gehört dazu, also Publikum und Sport ganz zwingend beieinander, aber wenn ich die Wahl habe, gar keinen Sport oder Sport ohne Publikum, dann Letzteres, ganz klar.
Vor allem hat man während der Pandemie ja auch gemerkt, dass es eine schöne Abwechslung war, ich glaube auch für viele, die zu Hause sitzen mussten, war es dann ganz angenehm, dass wenigstens ein bisschen...
Die Wälder waren voll Läufer und Fahrradfahrer.
Auch das, ich meine, für die Läufer und Fahrradfahrer war es natürlich auch, oder für die Branche auch, ganz gut, dass sie stattgefunden haben, war natürlich auch eine sportpolitische Geschichte, also die Politik hat da natürlich auch ihre Rolle gespielt und man hat das Gefühl, dass Sport, Politik, Wirtschaft immer eine größere Rolle spielt bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. Darüber reden wir jetzt gleich im zweiten Teil. Ich schaue trotzdem mal in die Runde, ob vielleicht schon die eine oder andere Frage aufgekommen ist, gerade zu den Olympischen Spielen in Tokio, die jetzt in diesem Sommer stattgefunden haben. Wenn wir jetzt schon Athleten da haben, die da auch dabei waren, also wenn es die eine oder andere Frage gibt, gerne melden. Sonst springen wir zum zweiten Themenblock über. Also ihr könnt euch trauen, müsst aber nicht. Scheinen wir schon ziemlich viel beantwortet zu haben. Gut, also Sport und Politik. Herr Hahn, was verbindet Sport und Politik. Es war auch das Jahresmotto schon von der Sportregion Stuttgart und da haben wir gemerkt, es gibt schon viele Parallelen von beiden und beides befruchtet sich auch im besten Fall.
Ja, was Sport und Politik haben, glaube ich, schon immer zusammengehört, weil Sport hat eine Faszination, Politik hat auch eine Faszination. Sport ist halt einfach, und zwar unabhängig von dem Wettkampf, den du machst, hat dieses Kräftemesser in sich, hat diesen Siegeswille, dieses Vorwärtskommen in sich und das zeichnet natürlich ein Stück weit auch Politik aus. Auch dort geht es darum, als Erster durchs Ziel zu gehen. Nicht umsonst warten wir um 18 Uhr auf die erste Durchsage, wie es Ausgang ist. Und es hat schon auch, das hat schon auch gewisse Parallele. Ich habe mal lang nachgedacht und habe gesagt, eigentlich sind es zwei Bereiche, die nur völlig archaisch funktionieren, weil es gilt die Leistung im Hier und Jetzt und die Perspektive in die Zukunft, ob man zukünftig noch Erfolge zutrauen darf. Und dann wirst du als Mittelstürmer aufgestellt. Wenn du nicht mehr triffst, dann kannst du heißen, wie du willst, dann sitzt du auf der Reservebank. Und ich glaube, dieses Archaische, dass nur der Moment zählt und die Perspektive in der Zukunft, das, und die Verdienste der Vergangenheit, wenn es um Nominierung, um andere Sachen geht, nichts zählen. Ich glaube, das ist schon was beide Bereiche sehr stark prägt und was man ja aktuell in der Politik auch wieder sehr verfolgen kann, dass erstklassige Arbeit als Ministerpräsident in einem großen Bundesland nichts hilft, wenn du als Kanzlerkandidat dann als Zweiter durchs Ziel gehst. Also da kann man das beobachten und im Sport gibt es oft auch solche Parallelen. Also insofern ist das etwas, was irgendwie verbindend ist. Und natürlich hat der Sport oft auch Funktionen für Politik gehabt und umgekehrt. Natürlich hat der Sport auch die Politik immer interessiert, weil dort natürlich auch Rahmenbedingungen für Sport entschieden worden sind. Ja. Also insofern gibt es da auch schon Symbiose.
Ja, und ich glaube in Sachen Corona und der Corona-Pandemie, kann man sich in Deutschland nicht beklagen. Da war die Politik, glaube ich, auf jeden Fall auch für den Sport da. Herbert hat es ja auch gesagt, es wurde relativ früh dann auch die Möglichkeit, vor allem für den Profisport geschaffen. Vereine wurden finanziell unterstützt. Und trotzdem, Carla, vielleicht, man hat schon auch ein bisschen das Gefühl, dass man natürlich immer an Medaillen gemessen wird. Jetzt war der Medaillenspiegel in diesem Sommer nicht so ganz optimal. Andere Länder haben da deutlich aufgeholt und damit sind ja auch viele Förderungen verbunden. Wie sehr spürt ihr als Athleten da auch so einen Druck? Beschäftigt man sich mit solchen Themen?
Ist natürlich jetzt ein weites Thema. Man bekommt es selber als Athlet natürlich mit, weil wir ja auch wissen, im Endeffekt muss es ja eine Bewertung geben, um die Gelder in Deutschland zu verteilen, was ja auch völlig einleuchtend ist. Ich finde, es ist immer sehr kritisch. Ich finde, man kann uns gar nicht mit anderen Ländern vergleichen, besonders das Thema Doping als Beispiel.
Deshalb, heute die große Medaille.
deshalb finde ich teilweise diesen Medaillenspiegel, diesen alleinigen Fokus auf diesen Medaillenspiegel teils einfach auch unfair. Und finde, dass das einfach ein Thema ist, das man sehr diskutieren muss in der Gesellschaft, wo auch unser Leistungssport überhaupt steht. Und ich glaube, es sind ganz andere Punkte, die man da ansprechen muss, die wahrscheinlich heute Abend komplett den Rahmen sprengen würden. Deshalb bin ich also ein bisschen skeptisch mit diesem Medaillenspiegel, weil es geht um die Geschichten dahinter. Und ich finde, eben Olympia erzählt ja genau die Geschichten von uns, auch das Leid, vielleicht auch die sich nicht qualifiziert haben oder die sich gerade qualifiziert haben, dass es eher so die Geschichten dahinter sind, die so unglaublich spannend sind und die einen dann fesseln, dann zuzuschauen und dass die eben erzählt werden. Und klar, im Endeffekt, wenn man die Medaille dann in der Hand hat, ist es für einen selber total schön. Und das ist ja auch das, was es ja letztendlich auch ausmacht, dass man sich messen möchte und oben stehen möchte. Aber ich finde, dass nicht der alleinige Fokus auf den Medaillen liegen sollte.
Also das ist sehr schön, dieses Stichwort. Es geht um die Geschichten vor allem. Nicht und dass natürlich jeder für sich vielleicht auch das Beste rausholt, nicht zwingend um Medaillen. Sabrina, das war ja bei dir dann auch immer so, weil wahrscheinlich hat man gewusst, die Konkurrenz ist eben halt einfach so stark, aber ich bin dabei und will für mich das Beste eben rausholen. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass das einfach nicht mehr so zählt, dass dieser olympische Geist, klar, ist auch schon ein bisschen überholt, dabei sein ist alles, nicht mehr wirklich da ist. Sind das jetzt einfach nur noch gehypte, bessere Weltmeisterschaften, wo halt alle Weltmeisterschaften der Sportarten gleichzeitig stattfinden an einem Ort?
Ja, also ich bin auch in meiner Sportkarriere so, auch gerade bei den Olympischen Spielen, dann auch so an meine mentale Grenze gestoßen, weil man da, wie gesagt, halt, wenn du dann halt da hinten rumeierst sozusagen, dann läufst du halt da mit, dann interessiert sich aber auch nachher keiner für dich. Und das war schon richtig schwer und man musste sich halt selbst inszenieren. Und das konnte ich zum Glück irgendwie schon mein ganzes Leben lang immer so ein bisschen und mache ich bis heute. Und aber letztendlich sind nicht wirklich die Geschichten hinter, also ich habe früher als kleines Mädchen hat mich wirklich ein Dieter Baumann inspiriert, egal ob der erste oder ich weiß nicht, man hat die ganzen Menschen kannte man viel mehr, auch weil ja viel mehr in den Medien los war. Heute kennst du ja fast gar nicht mehr die Geschichten hinter den Menschen, also hast du auch keine Symbiose dazu und fieberst da auch nicht so mit. Jetzt hier so eine Geschichte, die du jetzt erlebt hast, das ist doch, das steht dann heute groß in der Zeitung und das findet man dann richtig toll, dann ist egal, dass man bei Olympia, dann war das halt irgendwo, das musste passieren und dann gibt man nicht auf, der Trainer ist weg, man kämpft weiter und hat den größten Erfolg ohne irgendwelchen Druck und das sind doch Geschichten, dass man nicht aufgibt und das motiviert doch dann auch die Jungs da unten, wenn sie nicht, die sind ja noch dabei, ne?
Und das sind auch Mädels.
Und das sind ja Vorbilder und dass man auch kämpft, auch wenn es nicht der größte Erfolg ist im Leben und das hat mich dann auch immer wieder angetrieben und ja, mich treibt heute auch noch. Früher hätte ich vielleicht darüber gelacht, über die Zeit am Sonntag, da freue ich mich. Und so, man muss, jeder Mensch hat so sein eigenes kleines Ziel. Was natürlich die Sportler auch heute haben, wo ich es schwer finde durch die ganzen sozialen Medien, die überall gehypt werden und die Sportler teilweise, normalerweise muss man sich am Tag zweimal trainieren, essen, schlafen und nicht noch in den sozialen Medien rumtreiben. Und das sind aber die ganzen Sponsoren, die dann woanders sich irgendwo das Geld reinpumpen, anstatt in die Sportler, die es wirklich verdient haben. Also wenn ich jetzt so denke, was ich mit meiner Selbstinszenierung immer noch verdiene auf Instagram, finde ich das eigentlich erschreckend und nicht fair. Mhm. Also das sage ich auch sogar aus meiner Sicht, dass eigentlich das hätten Sportler verdient, die wirklich Erfolge feiern und nicht da, wenn ich da 36 Minuten unterbiete. Und das finde ich so ein bisschen traurig, wo die Gesellschaft angelangt ist und aber auch so die ganzen Firmen, wo dann das Geld reingebuttert wird. Aber ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Doping habe ich dann auch schon irgendwann abgehakt und ja, das ist schwierig. Und ich bewundere dann, wenn man dann trotzdem weiter für eine Medaille, für den Sport kämpft und das sind für mich wirklich ehrenwerte Athleten und ich würde aber heute, wenn ich könnte, genauso machen und da wäre mir der ein oder andere Euro auf Social Media egal. Ja, und heute nehme ich halt immer noch was mit.
Das ist doch perfekt. Ja, wenn man jetzt nicht so in diesem Spiel drin ist, fragt man sich natürlich auch oft, wie passiert das mit den Vergaben? Also wo landen teilweise die Großveranstaltungen? Jetzt nicht nur Olympische Spiele, auch eine Fußball-WM in Katar. Und Andrea, da kommt man vielleicht auch bei dir drauf. Peking ist gerade eben angesprochen worden, dass es schöne Spiele waren. Jetzt sind aber die Winterspiele auch schon relativ zeitnah, auch in Peking, aber eben die Winterspiele. Teilweise finden eben auch Winterspiele statt in nicht so ganz typischen Winterorten. Klar, die Klimaerwärmung macht es auch nicht mehr überall möglich, aber trotzdem ist es teilweise schon verrückt, was da passiert. Sagt man sich als Sportler, egal, das sind meine Spiele, da fahre ich jetzt hin, egal wo es ist und gebe mein Bestes oder hinterfragt man das schon auch?
Klar, logisch. In erster Linie ist erstmal definitiv den Fokus auf die Spiele, weil es eben das Event ist. Es ist, wie Carla gesagt hat, du gehst dahin, du erlebst das Ganze eigentlich und es ist auch, und das kam mit Sicherheit jetzt in Tokio auch wieder ein Stück zu kurz, du triffst einfach die ganzen anderen Sportler aus deiner Nation. Ich glaube, das ist auch so dieser olympische, paralympische Gedanke, den es eben gibt, dass du mal wirklich die anderen Sportler, die du selber sonst ja auch nur aus der Ferne siehst, dann endlich mal hautnah triffst und gemeinsam mit denen dann auch die Erfolge feiern kannst oder dann auch mal, vielleicht wenn es nicht so gut lief, das Leid beklagen kannst. Also da ist sowohl die Freude als auch das Leid dann, wenn man es teilt, dann doch halt eben das Doppelte beziehungsweise das Halbe. Mhm. Ja, aber diese Entwicklung, die es, also ich glaube, gerade auch im Wintersport genommen hat, sehe ich schon sehr kritisch. Also es waren jetzt eben gut 2014 Sochi, dann 2018 in Pyeongchang, jetzt als nächstes 2022 steht Peking an. Also das sind jetzt alles drei eigentlich nicht so die klassischen Wintersportorte, wie man sie kennt.
Kein Lillehammer, kein Calgary.
Nein, definitiv nicht. Also klar, ich hatte natürlich 2006 und 2010 natürlich mit Turin und Vancouver noch das Glück, das so ein bisschen erleben zu dürfen.
Aber daran sieht man doch, das liegt jetzt schon, Entschuldigung, aber ein bisschen länger zurück. Und wenn man jetzt so in die Zukunft blickt, naja, im Sommer sieht es ganz gut aus mit Paris, Los Angeles und dann Brisbane, aber ja, trotzdem, gerade Felix Neureuther ist da ziemlich hart am Kritisieren. Der sagt, also gerade in Sachen Nachhaltigkeit, Sachen Wintersport.
Eben, also ich glaube, das ist so, also mein, das würde jetzt auch eben den Rahmen springen, aber ich denke, da muss auch vom IOC her ein Stück weit ein Umdenken erfolgen, weil sowohl im Sommer als auch im Winter, wie das Konzept momentan steht, kann man das so nicht fortsetzen. Also in ökologischer und ökonomischer Hinsicht einfach. Also das ist für einen Veranstalter und auch für die Sportler so, wird es nur schwer weiterzutragen sein, denke ich. Ja, eben dieser prinzipielle Gedanke, dabei sein ist alles und das als riesiges Sportfest zu machen, der kann da halt, glaube ich, mittlerweile auch nur noch uns selber als auch die Zuschauer schwer drüber hinwegtäuschen, wie man ja aussieht an diesen ganzen Abstimmungen, die es da teilweise gegeben hat, dass sich da einfach auch die Leute vor Ort schon gegen Olympische Spiele, ja, Deutschland ja auch sehr präsent, ja, da im eigenen Land wehren, wo einem als Sportler eigentlich auch so wieder ein bisschen das Herz blutet und man sich fragt, so welcher Stellenwert hat eigentlich der Sport in unserer Gesellschaft? Und ja, ich meine, da war es natürlich dann schön auch ein bisschen zu sehen während Corona, dass die Leute wirklich da so vehement auch rausgegangen sind, ja, und versucht haben, dann, wo alles zu war, trotzdem noch zu ihrem Sport zu kommen und da sich aufzuraffen und wirklich da vielleicht das dann auch wieder so ein bisschen gespürt haben, hey, ohne Sport können wir aber auch nicht. Also vielleicht kann man das dann auch irgendwo ins Positive ummünzen und wirklich zu sagen, okay, gut, wir haben ja jetzt gesehen, Sport ist uns wichtig und lass uns das einfach mal aufgreifen und diesen positiven Trend dann auch in Zukunft fortführen.
Das ist ein schönes Plädoyer. Ja, wenn man hier in die Runde guckt und fragen würde, wer würde sich denn hier mal in Deutschland wieder Olympische Spiele wünschen, würden wahrscheinlich ziemlich viele Hände nach oben gehen. Wir können es ja mal probieren. Oh. Aber trotzdem ist es gerade angesprochen worden, es scheint die Mehrheit eben nicht dafür zu sein. Und überall gibt es dann kritische Punkte. Garmisch, München, Hamburg, Stuttgart hat ja auch nicht funktioniert. Herbert, ja, werden wir es nochmal erleben, Olympische Spiele irgendwann in Deutschland? Mit Franzi noch als aktiver Teilnehmerin.
Da müssen Sie sich beeilen.
Oder Trainerin.
Oder das.
Gell? Genau, ja. Ja, also, okay, jetzt muss ich in die Glaskugel. Nein, ich, also hier, da ist schon ganz viel, viel Wahres ja dazu gesagt worden. Dieser Größenwahn, der, wenn der anhält, ja, werden wir hier keine sehen in dieser Nation. Und die Geschichte muss auf ein Maß zurückgeführt und hingeführt werden, die Geschichte der Veranstaltung dieser Spiele, wo jeder Mensch wie du und ich nachvollziehen kann, okay, man betreibt einen ordentlichen Aufwand, aber einen erklärbaren Aufwand für ein super großes Ereignis. Man schafft das vielleicht nationenübergreifend, man greift auf vorhandene Ressourcen zurück. Wenn das glaubhaft irgendwann rübergebracht wird vom IOC, von den Verantwortlichen und bei den Menschen ankommt, dann sehen wir hier in der Nation auch irgendwann wieder Spiele. Und wenn das nicht gelingt, bin ich der klaren Meinung, wird das hier nicht mehr stattfinden. Mhm. Auf absehbare Jahrzehnte.
Ja, was glauben Sie? Ich meine, wir können es ja. Also wir haben schon tolle Fußball-Weltmeisterschaften gezeigt. Viele, also Weltmeisterschaften grundsätzlich in vielen verschiedenen Sportarten. Aber so ein großes Ereignis wie die Olympischen Spiele, ist es so schwer, den Bürgern zu vermitteln, dass sowas richtig toll sein kann?
Ja, ganz offensichtlich ist es so. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Tag natürlich auch nochmal ein bisschen durchs Internet googelt und habe mal so geguckt, wie es dann so gelaufen ist in München, in Hamburg, wo die Bewerbungen ja schon abgesagt worden sind durch die Bevölkerung in Hamburg, durch den Bürgerentscheid. Olympische Spiele waren schon immer auch Selbstdarstellung von Nationen, die durchgeführt haben. Egal wer Veranstalter war. Es war ist immer auch Selbstpräsentation einer Nation. Das ist bei Olympischen Spielen so, das ist auch bei Weltmeisterschaften so, wo sich dann ein Volk der Welt präsentiert. Und da gibt es natürlich auf dieser Welt Nationen derzeit, die viel Geld haben und an ihrem Image arbeiten wollen, die sich der Welt präsentieren wollen. Das ist mal eins, das heißt, es ist wahnsinnig viel Geld im Spiel. Das ist jetzt das Thema, wie finanziert man sowas. Und jetzt kann man sich überlegen, ob eine deutsche Stadt sich da auch engagieren will und dort mitbieten will in diesem Bieterwettbewerb.
Oder kann.
Und dann ja, könnte, wahrscheinlich finanziell, wäre das, wenn man das als Land will, wäre das machbar. Aber dann sind wir halt in der Falle einer demokratischen Gesellschaft. Und eins fällt halt auf, je demokratischer die Gesellschaft, desto geringer sind die Repräsentationskosten. Das ist einfach so. Und die Leute akzeptieren dann solche horrende Ausgaben für ein Imageprojekt nicht. Das heißt, wenn wir es machen, dann müssen wir es mit Bestandsinfrastruktur machen, wo relativ wenig Investitionen kommen. Dann ist die Frage, wer entscheidet es? Wenn ich die Leute vor Ort frage, in Hamburg oder in München, sagen die, ah, ist ja toll, dass sich Deutschland als Bühne präsentiert, aber ich habe während der Vorbereitung und während der Durchführung von der Wettkämpfe meine Stadt nicht für mich. Ja. Das ist mir schon zu viel. Das ist wie wenn in Stuttgart ein Bauhof gebaut wird und einer sagt, das möchte ich eigentlich nicht in den letzten 8 Jahren meines Lebens auf so ein Loch gucken und Baustelle auf meiner Stuttgarter Halbhöhenlage, hätte gern meine Ruhe. Also da sind wir überall dort, wo es dann auch sehr schnell um die persönliche Befindlichkeit geht, dass man so etwas dann halt nicht möchte. Und dann ist das Ding tot vor Ort bei uns. Mhm. Die Frage ist, wie IOC, wie andere große Sportverbände mit solchen Veranstaltungen umgehen, ob es da dann mal ein Umdenken gibt, um Aufwände runterzukriegen, um dann auch Akzeptanz insgesamt mehr zu erzeugen. Aber solange es noch genug Bewerberstädte gibt, meint er mal ein Fragezeichen dahinter. Mhm. Muss man mal gucken, ob sich dann tatsächlich etwas tut. Und da muss man natürlich auch so ehrlich sein, dass dann natürlich auch die Spiele gegebenenfalls wieder schrumpfen. Also die Spiele sind natürlich, was die Zahl der Sportarten und was die Wettbewerbe pro Sportart angeht, natürlich mächtig gewachsen. Und wenn ich dann sage, ich will es insgesamt eine Nummer kleiner, muss man euch auch überlegen, wie stattet das dann aus mit Sportarten. Und dann sind wir wieder an einem Punkt, wenn es um Spitzensport geht, der jetzt nicht Fußball oder Handball heißt, der nicht so publikumsintensiv ist, wo die Leute von der Leute gucken, dann ist Olympia natürlich schon auch ein Schaufenster und eine Bühne, wo dann Sportarten dann auch zu sehen sind, die sonst nicht die Bühne haben. Und das fände ich dann wiederum traurig. Ja. Also irgendwo zwischen Pest und Cholera sind wir da angesiedelt. Ich habe auch die gleiche Befürchtung, dass man in Deutschland noch lange keine Olympischen Spiele mehr sehen werden.
Ein gutes Stichwort mit diesem Aufblähen der Olympischen Spiele. Es kommen neue Sportarten dazu, Sportklettern, Skateboardfahren, Breakdance dann in Paris. Karla, wenn man ehrlich ist, Beachvolleyball hat davon profitiert, dass es quasi größer geworden ist, die Olympischen Spiele. Ist es gut, dass es immer größer wird? Andererseits ist eine Sportart wie Ringen fast aus dem Programm geflogen. Ich meine, wir können als Deutsche froh sein, dass es drin geblieben ist mit vielen Medaillen und auch der historischen von der Aline Rotter-Focken. Sind sie zu groß geworden, die Olympischen Spiele?
Definitiv. Also solange sie die Nachhaltigkeit, also ich kann nur als Beispiel Rio nehmen. Wir waren ja im Folgejahr dann nach 2016 eben dort auf einem Turnier. Es lag alles brach. Also wir haben wirklich, es war erschreckend und ja schon während den Spielen, wir waren ja vorher auch schon viel in Brasilien unterwegs, die Leute hatten sich zwar auf den Sport irgendwie gefreut, aber auch die Leute vor Ort hatten halt auch nochmal gesagt, das sind zwar dann keine IOC-Gelder, aber das Krankenhäuser fehlen, Schulen und so weiter. Und wenn man natürlich dann als Athlet selber in den kommenden Jahren einfach sieht, was aus den Städten geworden ist, und da haben wir ja etliche Beispiele. In Tokio weiß ich selber, dass zumindest dann die Sportstätten ja auch noch teils aufgebaut waren. Also da steckte schon viel, viel mehr Struktur auch dahinter und auch wie dann das Olympische Dorf umgebaut wird in normale Wohnhäuser. So, da hatte ich dann schon ein besseres Gefühl. Aber so die Spiele bis jetzt, wie sie waren, sind einfach so nicht tragbar. Und definitiv, wir müssen dann Umdenken erschaffen. Und es muss sich was tun. Aber solange das jetzt so weitergeht, wird sich da erstmal nichts ändern. Mhm.
Andrea Socci, ich glaube, ich weiß nicht, ob du danach nochmal beim Weltcup oder so dort warst, aber ich glaube, das sind auch die Sportstätten, wenn ich an die Schanze und etc. denke.
Es war teilweise schon während den Paralympics verweist.
Paralympics sind ja immer vielleicht einen Monat dann oder 2-3 Wochen später.
Also die starten 4 Wochen, also einen Monat später genau. Als die Olympischen, also dann zwischen den Wettkämpfen.
Abgebaut teilweise.
So anderthalb, 2 Wochen dann. Es war tatsächlich so eigentlich total, ich habe das nur am Rand mitbekommen, weil ich war selber so involviert in meine Wettkämpfe und alles, aber da haben sich dann mal ein paar Trainer von uns vom Team aufgemacht und sind dann zu den Skisprungschanzen gegangen und sind da wirklich bis auf den Schanzentisch konnten die gehen. Die konnten den Absprungbalken, den Schanzentisch, den Auslauf, die Warm-up-Areas und alles konnten die wirklich. Da stand kein Sicherheitsbeamter, der die aufgehalten hätte. Oder da war kein Schloss, kein gar nichts. Und da hingen dann noch die Flatscreens und sonst was. Also das eben so einen guten Monat später, das dann so wirklich vor Ort so verlassen vorzufinden, ist dann irgendwie schon sehr gruselig. Also die haben auch gesagt, die fanden es irgendwie gar nicht so toll, dass sie da jetzt überall hin konnten und sich das mal so genau anschauen konnten, sondern eher so gruselig. Man hatte eher jetzt Angst, jetzt geht gleich irgendwo die Tür zu, das Licht geht aus und sie bleiben jetzt im Aufzug stecken. Oh Gott. Ja, aber das zeigt eben schon, dass es da mit der Nachhaltigkeit tatsächlich nicht ganz so weit her war. Und da muss ich sagen, da bin ich total bei Carla. Also wenn das alles wirklich immer nur komplett temporär für die Spiele gemacht wird, dann kann das so nicht weitergehen. Also eben, da ist die Bevölkerung dagegen. Da bin ich auch persönlich irgendwo dagegen und sage, also das muss nicht sein. Also so will ich meinen Sport dann eigentlich auch nicht betreiben. Also jetzt gerade als Wintersportler merke ich das doch dann schon auch immer sehr deutlich, auch mit Klimaerwärmung und alles. Mhm. Also Strecken, die ich zu Beginn bei den ersten Rennen gefahren bin, die existieren so nicht mehr. Also da sind die Gletscher so geschmolzen. Das kann man sich eigentlich tatsächlich nicht vorstellen. Es sei denn, man hat es selber wirklich so bildlich vor Augen, indem man da Jahr für Jahr immer an die gleichen Orte fährt und sieht, was da passiert tatsächlich.
Kann man sich gar nicht vorstellen, ob die Winterspiele dann irgendwann, zumindest in den alpinen Disziplinen überhaupt noch oder in den nordischen Disziplinen eine Zukunft haben.
Tatsächlich, ja, wer weiß. Also
in Bottrop, in der Halle dann.
Ja, eben. Also ich denke mal, ja, da reden wir jetzt vielleicht tatsächlich nicht von ein paar Jahren hin oder her, aber langfristig gesehen definitiv.
Aus europäischer Sicht haben wir ja dann aber jetzt perspektivisch schöne Olympische Spiele vor uns. Paris klingt natürlich schon romantisch. 3 Jahre ist jetzt auch jetzt eben übersichtlich. Da kann man sich drauf freuen und vorbereiten und hat jetzt mit den Erfahrungen ein schönes Ziel vor Augen, Franzi.
Ja, definitiv. Also man hat jetzt noch so ein Jahr Zeit, so ein bisschen durchschnaufen und dann gehen ja schon wieder
locker lassen, aber nicht
die Qualifikation los und die Nominierungen. Und da hat man ja dann schon wieder den vollen Fokus auf die nächsten Spiele. Es ist jetzt halt dieser kurze Zeitraum, nachdem man jetzt einmal den langen hatte. Ja, in Paris kann man ja quasi mit dem Zug hinfahren. Das ist irgendwie, ja, ich glaube, das ist dann doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man halt dann Leute vermutlich auch noch da hat, die man kennt. Also meine Familie war da eh schon so, als es hieß, die Spiele sind in Tokio. Also, ja, Tokio ist zu weit weg, da kommen wir nicht hin.
Mach mal selber.
Die spekulieren alle auf Paris, dass ich da nochmal am Start bin. Und es ist natürlich auch, also vom Reisestress her und einfach viel entspannter für uns als Athleten, als europäische Athleten. Und ich denke, dass dann auch das Interesse in Deutschland einfach viel größer ist, dadurch, dass die Übertragungszeiten gleichzeitig sind, dadurch, dass ich denke, dass man das dann auch einfach viel mehr mitbekommt, viel mehr Leute mitbekommen, dass jetzt die Spiele sind. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
Mensch, Carla, klar, dass ich die Frage jetzt stelle.
Wieso?
Jetzt sind es nur noch 3 Jahre bis Paris. Ich will es nicht zu laut sagen, aber du bist 10 Jahre älter als die Franzi.
Ja. Was möchtest du jetzt genau wissen?
Ja, nach den Erfahrungen der letzten Wochen bist du dabei in Paris, seid ihr dabei?
Es sind nur noch 3 Jahre, aber 3 Jahre sind dann auch wieder lang. Also ich denke jetzt erstmal im nächsten Jahr, wir haben ja die Weltmeisterschaft und eben auch die EM in München, was natürlich super schön ist. Ich sehe mich schon dort, aber ich will das jetzt noch nicht ganz bestätigen, weil ich finde auch, man muss es jetzt auch erstmal sacken lassen. Also ich bin gestern, ist meine Saison erstmal beendet worden und ich glaube, man muss erstmal selber auch mal ein bisschen runterkommen und nochmal für sich selber entscheiden, was bin ich bereit, habe ich die Kraft, auch wenn es vielleicht immer so scheint, dass ich für alles Kraft habe, auch ich brauche mal irgendwo eine Pause und ich glaube, dass alles Weitere dann vielleicht auch im nächsten Jahr dann entschieden wird, aber falls du genau eine Antwort möchtest, dann wäre das meine Antwort, dass ich mich dort sehe, aber es noch nicht genau festsagen kann.
Dankeschön. Sabrina, wann spürt man, dass genau jetzt der Moment ist, wo es besser ist, aufzuhören? Oder ist es gar nicht so einfach?
Ah, man kriegt schon viele Tritte in den Hintern, bis man das aber irgendwann rafft. Dauert ein bisschen. Also bei mir war das so. Und ich habe das während dem Rennen gespürt, wo ich mich dann halt noch für die Europameisterschaften qualifizieren wollte und ich hatte aber keine Kraft mehr, weil ich 2 Wochen vorher war ich eigentlich schon eine gute Zeit gelaufen und konnte mich aber in dem kurzen Zeitraum nicht mehr erholen. Und die Jungen rannten einfach los, eigentlich eine Zeit, die ich da vor 2 Wochen noch in den Beinen hatte, aber jetzt war gar nichts mehr da und dann haben die mich überrundet und da habe ich mir gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, also du musst dich jetzt nicht irgendwo hier ja zum Affen machen. Und dann haben die Bundestrainer mich noch von außen angefeuert und am liebsten, die haben, glaube ich, gesagt, was ist mit der los? Und das war für mich so eine Selbstdemontage meiner selbst. Aber dann habe ich gedacht, jetzt laufe ich noch irgendwie durch, bring das zu Ende. Aber dann war für mich klar, so willst du jetzt auch nicht enden. Also das soll jetzt kein Enden sein. Aber dann saß ich auch in München, nicht in München, in Berlin, auf dem also und habe zugeguckt bei den Meisterschaften und da hat mich aber auch niemand mehr eingeladen oder so. Das muss ich jetzt echt mal noch dem Ewald Walker zugute nennen. Der ist der Einzige, der mich dann damals nicht vergessen hat. Der hat gesagt, Moki, du bist das ganze Jahr hinter Norm hergerannt, hast es geschafft und irgendwie denkt gar keiner an mich. Da hat er mir noch einen Job da vor Ort besorgt. Das würde ich heute auch wieder nicht mehr machen. Also mich so unter Wert verkaufen, dass ich irgendwie noch dabei bin. Ich muss aber jetzt mal ein Lob an euch hier aussprechen, wie viel Selbstbewusstsein ihr habt und ich habe jetzt eben gesagt, ich wäre ein Macher meiner Selbstinszenierung, aber ich kann noch ganz schön viel überspielen. Und dieses Selbstbewusstsein, was die als Sportlerinnen heute haben, das habe ich bei weitem nicht und das habe ich halt immer viel überspielt. Und für mich war das ganz schlimm, im eigenen Lande da nicht mehr so meinen Abschied geben zu können. Aber ich saß halt oben im Stadion zum Schluss und mein Mann hat damals dann auch nur gesagt, wolltest du jetzt da hinten rumlaufen und nimm mir vorne mit dabei? So willst du auch nicht, dass die Leute dich so sehen. Und dann habe ich gesagt, hast eigentlich recht und ist gut, so dass ich jetzt auf der anderen Seite sitze. Also irgendwann, dauert aber manchmal lange, bis man es kapiert. Also bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert. Aber irgendwann ist dann halt vorbei. Ne?
Und den Frieden hast du ja.
Und jetzt, wie gesagt, freue ich mich halt dann auch über Dinge, die viel kleiner sind. Und das ist dann auch wieder eine tolle Erfahrung im Leben. Und dann hat der Sport einen wirklich durch viele Lebenslagen gebracht, auch mich durch irgendwo eine gewisse Rente geführt, wo dann, wie man schon am Abstellgleis ist, wo einen keiner mehr braucht. Und das haben ja auch ganz viele Rentner erleben, dass irgendwann mich braucht keine Sau mehr. Und das weiß ich schon, wie das ist. Und dann fühlt man halt wieder, dann findet man wieder neue Wege im Leben. Und das stärkt einen dann für die weitere Zukunft. Und heute bin ich teilweise stärker als zu meiner sportlichen Zeit, obwohl ich da ja auch stark war und immer Leistung gebracht hat. Aber im tiefsten Inneren hat man nicht in allen Lebenslagen Stärken. Ja.
Eigentlich
jetzt fange ich schon wieder an. Hier.
Nein. Alles sehr gut. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch eine kleine Schlussrunde. Aber vorher schaue ich noch mal in die Runde, ob dort doch die eine oder andere Frage noch aufgetaucht ist.
Ich würde gerne wissen, wo du in Urlaub jetzt fährst.
Ja, genau. Das wollen wir alle wissen.
Ich wollte eben noch fragen.
Vielleicht kommen wir mit.
Sagen wir so, ich habe es geplant für einen Monat. Nach Sardinien nicht. Ich habe es geplant, einen Monat wirklich runterzufahren, ja, weil ich das schon sehr lange nicht habe und ich sehr viel nebenher eben ehrenamtlich im Athletensprecherbereich, ja, tue. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich ins Präsidium auch bei Athleten Deutschland eintreten und also da ist noch sehr viel Programm und ich habe mir jetzt den November mal ausgesucht.
Okay.
Ich denke, ich werde nirgendwo hinfliegen, weil ich irgendwie so im Alter ein bisschen Flugangst bekomme, was jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft ist als Beachvolleyballer, weil man doch viel unterwegs ist. Also ich werde wahrscheinlich mit dem Auto mit meinem Freund irgendwo hinfahren und wirklich mal auf Pause und Ruhe, so was man ja über die Jahre, wenn man Leistungssport macht. Und ich bin jetzt wirklich aktiv jetzt. Ich habe Hallenvolleyball vorher gespielt, seit ich 13 Jahre alt bin hatte eigentlich nie so richtig frei, weil man immer irgendwie zu tun hatte. Ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, einfach mal wirklich mal 4 Wochen Auszeit zu nehmen.
Athleten Deutschland so natürlich eine super Geschichte, wo man natürlich solche Themen dann auch toll besprechen kann. Vielleicht ist das ein Stichwort für Michael Bofinger von der Sportregion. Vielleicht auch mal ein Sporttalk-Thema nochmal, Athleten Deutschland und die Themen, die dahinter stecken. Ich glaube, da könnten wir stundenlang diskutieren.
Da gibt es auch einige
Baustellen.
Baustellen, aber auch sehr tolle Projekte, die mit dem BMI zusammen auch angegangen werden. Sehr wichtige Themen. Safe Sports wird jetzt finanziell gefördert. Wir haben die Fördersumme erhalten und werden jetzt darauf aufbauen. Und das sind wirklich ganz tolle Projekte, die eben von den Sportlern selber kommen, von den Kaderathleten und glaube eine ganz wichtige Institution für die Zukunft ist.
Vielleicht auch für die Schüler, vielleicht ist es interessant, mal das im Unterricht dann auch nochmal durchzunehmen, was da dahinter steckt. Vielleicht gibt es auch mal einen Vortrag von der Kader dann. Gibt es denn noch Fragen?
Ach, Urlaub.
Keine Fragen mehr. Haben wir alles beantwortet. Also dann kommen wir zur Schlussrunde. Herr Hahn, was nehmen Sie mit aus dem heutigen Abend, Außer, dass wir beide vielleicht wieder mehr Sport machen sollten, wenn man ja. das so hört.
Ja, das mit dem mehr Sport machen für mich selbst ist die Schwierigkeit. Immer wenn ich es probiert habe, haben wir dann gleich eine Zerrung eingefangen. Ja. Und dann war es das dann wieder. Immer gerade, wenn man so richtig ein bisschen Fitness hatte und es dann übertrieben hat, dann war es wieder soweit. Nee, ich habe mitgenommen am heutigen Abend eine tolle Runde mit Hochleistungssportlern, mit Spitzensportlern, mit Olympioniken, die Medaille mitgebracht habe, finde ich was ganz Besonderes. Und ich freue mich, dass ich jetzt mal so ein paar Exemplare live erlebt habe.
Die Medaillen sind ja auch noch Exemplare.
Bisher vielleicht unbewusst, vielleicht auch schon andere persönlich drauf, aber der Einzige, den ich eigentlich so richtig wahrnehmen konnte, war der Ole Bischoff, der ja zwei Medaillen geholt hat, einmal Gold, einmal Silber. Der dann auch hier bei uns im Rathaus mal vorbeiguckt hat. Aber jetzt dann drei dazu haben, die Olympia schon gemacht haben. Vier? Nee, gell?
Kein Olympia.
Hat nicht geklappt mit der Olympiade.
Aber sehr viel mit Olympischen Spielen
zu tun gehabt. Aber viel gesehen auf der Laufbahn. Also das war jetzt schon auch sehr interessant und ich finde es beeindruckend, dann auch wie viel Lockerheit dann auch bei der ganzen Leistungsorientierung dann doch dabei sein kann. Und die Lockerheit, die wünsche ich Ihnen, euch, für die Zukunft, für die weitere Wettkämpfe, weil der Sportler zweifelt ja immer ein bisschen, hinterfragt sich, ist zu kritisch manchmal mit sich.
Aber das soll man ja nicht.
Wenn man das dann wieder, soll man nicht sein, die Sportpsychologe, aber ich glaube, das selbstkritisch sein ist natürlich auch nochmal Antrieb für weitere Leistungssteigerung. Und dann im rechten Moment im Wettkampf dann zur Lockerheit zu finden, sich zu fokussieren auf das, was jetzt dann zu tun ist und dann den Erfolg einzufahren, da drücke ich den Daumen, dass das weiter dann so gelingt und dann auch mit der nächsten Rennen dann jeweils wieder der Weltrekord gesteigert wird.
Kein Druck.
Ja, kein Druck. Es geht noch schneller.
Nee, das muss ich vielleicht noch loswerden. Das fand ich natürlich schon toll, gell, dass da jedes Rennen das andere nochmal toppt hat. Das war schon gigantisch. Also die Art und Weise, wie man dann auch manchmal einen Sieg einfährt, ist ja dann nochmal was Außergewöhnliches.
Also, danke.
Ich fand es toll heute Abend und freue mich, dass ich dabei sein durfte.
Herbert, bei deiner Rückkehr ans, wie hast du es so schön gesagt, Käppi. vielleicht noch für die Nachwuchssportler als Tipp, so, ja, wie geht man sowas an, so Ziele, Paralympische, Olympische Spiele, überhaupt eine aktive Sportlerkarriere anzugehen, sich das auch wirklich zu trauen, bei allen Rückschlägen und auch bei allen Verlockungen, die es ja vielleicht gerade im Alter 11. Klasse auch gibt.
Ja, da könnte man jetzt auch noch lang dozieren, aber ich will wenig dazu sagen. Ja. Ich hatte lang an meiner Pinnwand einen Satz hängen, ein Zitat, das gar keinem Menschen stammt, sondern von Yoda aus Star Wars. Es gibt kein Versuchen, es gibt nur das Tun. Ja, so, und der hat mich ganz lang begleitet, viele Jahre, und immer wieder kam ich auch mit Sportlerinnen und Sportlern unter anderem dazu ins Gespräch. Also, tun, anpacken. Und ich kann einfach nur sagen, der Sport ist ein Feld, wo ihr euch, wenn ihr euch aufmacht dahin und unterwegs seid, wo ihr euch etwas erobert, was ihr euch nie im Leben mit noch so viel Geld kaufen könnt. Ihr lernt euch und andere kennen, wie durch ganz wenig im Leben. Also wenn Talent da ist, dann probiert's. Nicht versuchen, tun. Ihr werdet sehr viel erfahren und mitnehmen können. Und das wird euch, diese Erfahrung wird euch niemand mehr nehmen und sie wird euch im positiven Sinne das ganze Leben lang begleiten, also Macht. Und dann nochmal ein Zitat von jemandem, der seine große Karriere jetzt auch beendet hat, André Greipel, der Radfahrer, ein ganz hervorragender Sprinter und auch Radfahrer insgesamt. Und der hat etwa Folgendes gesagt: Sucht den jungen Sportlern mit auf den Weg geben, das will ich jetzt auch tun im Leben. Und sucht euch die richtigen Begleiter und ganz und seid fleißig. Also im Grunde genommen, ja, zwei ganz große Dimensionen. Sucht euch die richtigen Menschen um euch herum und seid fleißig. Das will ich mitgeben.
Und dann kann man solche tollen Erlebnisse erleben, wie ihr es ja auf jeden Fall definitiv auch schon erlebt habt durch euren Sport und Sabrina dadurch auch, wie du selber gesagt hast, danach auch davon profitiert hat, von der Laufbahn. 100.000 Instagram-Follower.
Ich sage ja, das ist ja sowas von unnötig. Das ist
halt einfach nur eine Zahl, genau. Aber trotzdem auch bei einigen TV-Formaten schon gewesen. Sieht man dich da nochmal irgendwo? Ist das so ein Ziel von dir oder sagst du, ach komm, brauche ich jetzt auch nicht mehr, jetzt bin ich Mama und habe Spaß?
Teilweise ist mir auch zu viel und ich bin jetzt gerade auch wieder ein bisschen am Runterfahren. Mir wird das alles ein bisschen zu viel. Also ich habe auch eine Anfrage für eine ganze Doku, das will ich alles nicht. Also ich gebe schon viel zu viel Preis und möchte eigentlich noch wieder ein bisschen mehr mein Leben schützen und bin natürlich sehr extrovertiert, aber manchmal haut es dich dann auch so um die Ohren und im Grunde genommen bin ich eigentlich auch ein sehr friedvoller Mensch und der abends auch gern seine Ruhe hat. Und heute war ich auch eigentlich total müde und hatte nicht wirklich so viel Lust und wusste auch nicht, was ich hier sollte, aber das Einzige, was ich jetzt ehrlich euch sage, Sport verbindet wirklich und ich bin hier hingekommen in das Schwabenländle und hatte keine Freunde und die habe ich durch den Sport gefunden und habe jetzt wirklich tolle Freunde gefunden, eigentlich auch so mittlerweile meine besten Freunde und auch eine Gemeinschaft gefunden und ich muss sagen, Sport verbindet überall, wo du bist einfach nicht alleine und das ist das ganz Besondere am Sport und was auf Instagram, auf dieser Fake-Welt da so los ist, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Und das will ich den Kerlen da gar nicht mitgeben, also den Jugendlichen. Also das ist ja das Schlimme, dass heute alle nur noch Instastar werden sollen. Das ist ja nicht das wahre Leben. Mhm. Das ist alles so unwirklich. Und wenn man mal wüsste, wie ich da zu Hause manchmal abdrehe und sage, das will ich nicht und das will ich auch nicht und leck mich am Arsch, das sage ich ja dann auch nicht in die Kamera. Und wenn die Leute mich mal wirklich kennenlernen würden, was weiß ich, ich glaube, dann hätte ich noch mehr Follower. So, alles so gut, wie es ist. Also, ich liebe eigentlich meine Ruhe und mein Mann ist auch sehr ruhig und dem ist da teilweise auch zu viel. Ja.
Kann ich mir vorstellen. Carla, trotzdem, man braucht es ab und zu einfach auch als Sportler, um im Gespräch zu bleiben, um für die Sponsoren da zu sein. Ihr habt ja auch dann euren Weg so ein bisschen begleitet auf YouTube etc. Zwischendurch hat man ja, glaube ich, auch Spaß dabei. Manchmal lenkt es dann vielleicht doch zu sehr ab. Aber ist es was dir gefällt, vielleicht auch für nach der Karriere?
Das ist Arbeit. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Arbeit ist.
Ja, es ist schon sehr zeitintensiv. Man muss so einen Mittelweg finden, weil es gehört dazu. Es macht ja auch Spaß und letztendlich sind wir auch ein Stück weit sponsorenmäßig dazu verpflichtet. Mhm. Das kommt ja dazu und ja, es ist natürlich ein Mittel und ja, es ist sehr viel Lebenszeit, die man leider darauf verwendet und leider auch unnütz, weil man einfach sich selber ertappt. Wie blöd ist das jetzt, dass ich da 2 Stunden auf TikTok mir irgendwas angeschaut habe? Also es bringt mir eigentlich ja nichts. Also es macht Spaß, aber im Endeffekt hält es einmal wieder vor Augen, wie viel Lebenszeit man da reinsteckt. Ich finde es schön, dass als Athlet man ja mal selber war und sehr kritisch war, was man da gerade tut und reflektiert es ja ganz gut, dass man da wieder rauskommt und eben nicht so viel auf Social Media rumhängt und noch mehr Zeit ins Training investiert oder auch einfach mal in freie Zeit. Ja. Und ich denke aber trotzdem, dass es dazugehört und es wird auch noch eine Weile uns verfolgen. Man muss, glaube ich, nur so ein bisschen genau wissen, was einem gut tut und nicht.
Und ich könnte mir vorstellen, dass...
Ich habe die Frage nicht beantwortet. Ja.
Also keine TV-Karriere. Nein, aber grundsätzlich, oder? Also du machst es gern.
Ja, ich meine, ich kenne euch ja jetzt inzwischen, Volker, ja auch schon seit... wann kam ich nach Stuttgart? In der Halle 2009. Ja, also ihr verfolgt ja meine Karriere wirklich seit Beginn an, also meine Beachvolleyball-Karriere, worauf ich auch irgendwie sehr stolz bin und mich immer wieder freue, euch beide dann auch zu sehen. Und ja, es macht mir natürlich Spaß. Also man rutscht da ja auch so ein bisschen rein und je mehr man dann auch mal auf der Bühne war und gesprochen hat oder so, macht es dann immer wieder Spaß. Und eben, wenn man dann ehrliche Geschichten auch von Mocky aus Mockys Herz hört und dann eben auch wieder auch Franzi, die ich ja im Rathaus das erste Mal auch richtig kennengelernt habe, jetzt in Stuttgart, ist es irgendwie schön, auch dann eben alte Weggefährten oder eben neue eben auch kennenzulernen und dann eben auch regional, dass man eben auch am Olympiastützpunkt immer wieder ja, Freunde gewonnen hat, die auch immer bleiben werden und das ist ja das Schöne, was uns dann alle verbindet.
Mhm. Und jetzt die nächsten zwei Wochen kannst du Social Media ja trotzdem ein bisschen runterfahren und insgesamt runterkommen.
Es stehen noch ein paar Termine an, aber mal schauen, was ich dann im November mit meinem Social Media mache.
Ja, Andrea, für dich geht jetzt die richtig heiße Phase los. Ja, der Weltcup, du hast es eben gesagt, geht im November los und dann die Paralympischen Spiele sind dann Mitte März in Peking.
Genau, die Saison geht Ende November los und dann natürlich Anfang bis Mitte März das Highlight mit den Paralympics, auf dem eigentlich der ganze Fokus dann jetzt auch liegt und da quasi schon akribisch drauf hingearbeitet wird.
Bei den vielen paralympischen Medaillen, die du schon gewonnen hast, wie fährt man da hin? Welche Ziele setzt man sich oder wie schätzt du überhaupt die Situation ein? Weil ja, ist wahrscheinlich auch wieder schwer einzuschätzen, was bei der Konkurrenz passiert ist.
Ja, gerade dieses Corona-Jahr hat natürlich auch vom Wintersport keinen Halt gemacht und also es war bei uns eher selten so, dass irgendwie mal alle zusammen an einem Rennen dann waren, wo man dann vielleicht jetzt so auch schon erahnen könnte, wie es diese Saison aussieht. Ja, ich versuche da einfach dann komplett bei mir zu bleiben, den Fokus auf mich selber zu setzen, selber das abzurufen, was ich zu leisten imstande bin. Es geht ja dann noch ein bisschen Zeit dahin von den ersten Rennen, also kann ich da natürlich dann immer noch ein bisschen was feinjustieren und schauen und so. Und ja, auf der anderen Seite muss man da, glaube ich, auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl und auf seine Routine vertrauen. Also der Trainer hat schon gemeint, so, bei dir wissen wir ja eh, du rufst immer dein bestes Können ab, wenn es drum geht und du da vielleicht dir dann selber auch irgendwie so weißt, jetzt kommt was Wichtiges und da das dann auch zeigen willst. Ich denke darauf einfach ein Stück weit Vertrauen auch, weil man ist ja nicht so ohnehin so weit gekommen, wie man gekommen ist. Das hat ja schon auch seine Gründe und dass man da auch immer noch dabei ist, dann wird das wohl alles seine Richtigkeit haben und muss da einfach auch ein Stück weit in sich selber vertrauen und sich selber das vielleicht auch zutrauen, dass man da immer noch einiges zu leisten imstande ist.
Ja, Franzi, die Medaillensammlung kann noch weitergehen. 2021 könnte noch goldener werden, ein goldener Oktober. Die Weltmeisterschaften stehen an in Roubaix. Also wer sich mit Radsport auskennt, das ist natürlich auch ein Name. Paris-Roubaix, die Strecke kennt jeder, aber ihr seid trotzdem auf der Bahn. Und du hast welche Ziele?
Genau, also wir sind auch nicht auf dieser 400 Meter offenen Betonbahn, sondern wo die komplett dreckverschmiert vor kurzem angekommen sind.
Ihr habt ein Dach über dem Kopf.
Genau, auf der anderen Straßenseite in der warmen Halle. Wir sind ja nicht mit der Olympiamannschaft am Start. Wir fahren mit der gleichen Besetzung wie bei der Europameisterschaft.
Da hat es aber auch funktioniert.
Ich denke, bei der Weltmeisterschaft müssen wir nochmal eine Schippe draufsetzen. Wir werden schauen, ob wir dazu imstande sind, ob wir das schaffen, jetzt quasi das Triple komplett zu machen dieses Jahr. Wenn nicht, dann dürfen wir halt nächstes Jahr mit dem schönen Europameister-Trikot fahren, dann haben wir auch schon was Schönes erreicht.
Sieht auch gut aus, finde ich.
Genau. wir werden sehen, was es wird. Wir wollen natürlich die Goldmedaille holen. Das ist auf jeden Fall das Ziel von uns allen vier. Ob es dann wirklich dazu kommt, werden wir sehen. Das spielt ja auch immer, also es ist ja nicht nur das Können, was wir haben, sondern da spielt ja auch immer Glück eine Rolle und die Tagesform. Und manchmal steht man morgens einfach mit dem falschen Bein auf und dann läuft es eben nicht so, wie man sich das vorgenommen hat. Dann sind es halt zwei Goldmedaillen dieses Jahr, damit sind wir auch alle super happy. Und die wichtigste ist ja schon zu Hause.
Ich denke, damit kann man leben. Wir alle werden auf jeden Fall die Daumen drücken, ganz feste. Euch allen bei allem, was noch ansteht. Für die Zukunft nur das Beste, gesund bleiben vor allem. Und dann hoffen wir natürlich auch alle, dass wir wieder schöne Wettkämpfe mit vielen Zuschauern bald erleben können. Die Zeichen stehen ja ganz gut. Ja, der nächste Sporttalk, der wird dann am 18. Dezember 2021 in Backnang stattfinden. Das ist dann mittlerweile schon der 30. Und ist dann der 175-Jahr-Feier des TSG Backnang. Also es gibt überall was zu feiern, 25 Jahre Sportregion. Vielen herzlichen Dank, dass alle da waren. Wir haben gleich noch ein gemütliches Beisammensein. Und jetzt gibt es erstmal noch Geschenke. Und kommt von allen Seiten, kommt und verteile ich erstmal die... Ladies first. Schön, komm noch weitere. So. Für die Herren gibt es keine. Bitte schön.
Dankeschön.
Bitte schön. Und da stehen die Namen drauf. Dafür die dann wegmachen. Da geht es noch mit Buchgeschenken weiter. Ich mache den Namen noch weg. Das ist.
Nein.
Sorry. Hast du es?
Da gehen die Hände.
Ich leg's dir mal her, Andrea. Für die Carla direkt daneben.
Oh Gott.
Und
überlebt.
Ja, zum Glück.
Die zwei Männer kriegen natürlich auch noch. Wir machen
ein bisschen Sam.
Herr Hahn, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Herr Wursthorn, ebenfalls vielen Dank. Und weiter mit der Mocky noch ein Geschenk. Und die Franziska kriegt auch ein grünes. Ja, damit sind wir am Ende vom Sporttalk. Schön, dass wir in Reutlingen sein durften. Wir hatten eine schöne Kulisse, finde ich. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja?
Er ist zu vorlaut.
Es freut mich zu hören. Und in diesem Sinne, allen zusammen noch einen schönen Abend. Drüben im nächsten Raum, quasi Backstage, gibt es da noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und ich hoffe, wir können uns da noch ein bisschen austauschen. Vielleicht zeigen die beiden ja auch noch ihre Goldmedaillen, die sie in der Hosentasche dabei haben. In diesem Sinne, allen noch einen schönen Abend. Bis bald und gesund bleiben.